willkommen zu jenem Laber-Podcast, in dem Tobi und Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen, weshalb dieser Laber-Podcast Realitätsabgleich heißt. Hallo Tobi.
Hallo Holgi.
Wichtiges am Anfang, Odonien 2025 am 1. September 2025 im Odonien. Und Tobi, was ist das für ein Tag?
Weiß nicht, Dienstag?
Nein, das ist ja ein Montag. Und jetzt kommt's. Mit etwas Glück, und die Trollarmee könnte uns dabei ja unterstützen, kommt Alexandra Tobor vorbei.
Nein.
Ja. Oder? Das ist doch, alleine das ist doch schon mal ein Grund, vorne Eintritt zu verlangen, oder?
Wie ist das Datum?
1. September 2025. Ich glaube, das ist ein Montag.
Ja. Tatsächlich.
Außerdem nicht vergessen, Donnerstag in zwei Wochen, am 19.06. Bolzenhöxter im Hafenbahnhof in Hamburg.
Ja, stimmt. Ne? Der andere Termin, für den wir immer Werbung gemacht haben, der war jetzt schon.
Ja, wie war's?
Das war geil. Okay. Alter, ey,
was war das für eine Reunion? Wie hieß das nochmal?
Buchholz Reunited ist das Festival. Reunited. Und ich habe dort gespielt mit meinen verflossenen Bands Remedy und Vermillion. Und Remedy war meine Hardrock-Band von 92 bis 95.
Vermillion, das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber okay.
Das macht nichts. Dann kannst du es dir Kaylee, besser merken.
Is it too late to say I'm sorry?
Ich habe noch nie Marillion gehört, ehrlich gesagt. Aber egal. So, und
komisch, dass du den Song trotzdem kennst.
Zu Remedy-Zeiten hatte ich ja noch lange dunkelbraune Locken.
Nein, hattest du
nie. Also ich hatte richtig eine Matte.
Nein, hattest du nie.
Absolute Matte. Und deswegen habe ich mir für den Remedy-Auftritt tatsächlich eine Perücke. Damit ich ein bisschen aussehe wie früher. Und bin dann mit Sonnenbrille und Perücke auf die Bühne. Es war ein Fest. Wir haben uns beömmelt. Also es war wirklich großartig lustig. Also einige fanden es lustig, andere fanden es einfach nur so albern. Und dann am Ende des Abends um 12 oder so standen wir dann mit Familien auf der Bühne und das war nur geil. Also das hat so einen Spaß gemacht, endlich mal wieder laut, brutal Musik machen und irgendwie Dinge zerhacken. Es war gut.
Und das war jetzt einmalig oder macht ihr da noch
irgendwas? Remedy war einmalig, Vermillion ist eine Reunion. Also wir werden tatsächlich ein Revival, wir werden weitermachen, glaube
ich. Das heißt, es wird auch eine neu arrangierte Version von Kaylee geben.
Wir werden erstmal die ganzen Songs, die wir früher geschrieben haben, wiederbeleben und neu einstudieren. Die sind halt auch schwer, also die sind wirklich musikalisch herausfordernd für mich.
Hier ist so Intellektualrock.
Ne, es Atmospheric Hard Rock, haben sie jetzt gesagt.
Atmospheric Hard Rock Jatz.
Jatz.
Jatzkapelle.
Genau. Der Tobi hat eine Jatzkapelle. Vielleicht spielen wir mal am Nika. Nika ist ein geiler Jazzclub in Hamburg. Nein, es hat mich sehr glücklich gemacht. Das war wirklich so, dass ich danach zwei Tage das Grinsen nicht aus dem Gesicht rausbekommen habe und dann in so ein Loch gefallen bin. Obwohl ich ja gar nicht in ein Loch fallen muss. Also alles ist ja super in meinem Leben.
Ja, aber
und
trotzdem ist vielleicht geiler, ein Rockstar zu sein.
Sagt ihr. Ja, aber die Aussicht ist ja da, wieder ein Rockstar zu sein. Also wieder das häufiger zu machen. Trotzdem war das so, also meine positive Freuenergie war halt komplett leer gelutscht. Da war einfach nichts mehr da. Okay. Es fühlte sich so an wie
zwei Tage oder eine Woche auf Ecstasy und danach den Absturz.
Ja, ich habe noch nie Ecstasy genommen, aber wahrscheinlich ist das dann ungefähr so.
Kennst du das von David Bowie? Der hat mal in irgendeinem Interview, also das war ja ein ziemlich cooler Typ. Er sitzt halt im Interview und sie sitzt sehr ernst da und sagt, people often say it must be great being an international rockstar married to a supermodel. Mit bierernstem Blick. Guckt in die Kamera, grinst und sagt, it is. Super, oder? Der ist echt zu früh gestorben. Der war so cool. Also er hat wirklich viele Dinge auch verstanden gehabt. Naja.
Hier, pass auf. Ich jetzt keine Werbung mehr für das Konzert mache, darf ich kurz Werbung machen für was anderes?
Kommt drauf an, was es ist. Eventuell schneide ich es raus.
Hier der Freunde Schnitt. Von uns, und zwar Esel und Teddy, also Stefan und Jan, machen einen Versuch, ins Guinness-Buch der Weltrekorde zu kommen. Weil das halt, die haben so eine Bucketlist, was sie alles noch schaffen wollen. Auf den kahlen Asten sind sie schon gestiegen.
Kahle Asten, ja. Dann müssen aber auch noch waren sie schon auf den Azoren, weil wer auf den kahlen Asten steigt, muss auf die Azoren.
Ist das so?
Ja, natürlich. Von den Azoren kommt das Hochdruckgebiet und Kahle Asten war ja früher mal der Wetterbericht. Kahle Asten 3.
Weiß ich nicht, ob sie das noch vorhaben. Ja. Jan war bestimmt schon da, der reist sehr viel. Nee, und jetzt wollen sie ins Guinness-Buch der Weltrekorde und machen das mit dem kleinsten Crowdfunding ever. Und sie versuchen zu crowdfunden. Die Kosten für diesen Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde, also um sich da zu bewerben, muss man irgendwie 6 Euro einwerfen. Und machen ein Crowdfunding, wo jeder nur 1 Cent einwerfen darf und hoffen halt,
dass das. Und was ist, wenn ich 5 Euro einwerfe?
Dann kriegst du das zurück, das wird abgelehnt. Also jeder darf wirklich nur 1 Cent einwerfen. Es läuft über einen PayPal-Pool. PayPal-Pool. Das ist ein dummes Wort. Und ich schicke dir einen Link, also auf Esel und Teddy.
Alles klar.
.de findet man das auch, aber ich würde mich freuen, wenn ganz viele von der Realitätsabgleich auch
mitmachen. Ja klar, aber 1 Cent, ey, ich meine, ja.
Naja, du brauchst halt 600 Leute und ja, im Moment gibt es halt gerade mal die Hälfte. So.
Also das sind da nicht die Transaktionsgebühren viel zu hoch?
Also bei PayPal zahlst du bei so
Ach so, Friends and Family ist da, ist
ja,
genau,
ne? Ja, ja,
genau.
Da zahlst du keine.
Darum wollen die ganzen Leute auf Vinted das ja auch immer haben.
Ja, genau, wir sind doch Freunde.
Wir sind doch, genau, wir sind doch Freunde. Und vor allen Dingen, wenn wir das als Friends and Family machen und nicht hier über die Plattform, dann kannst du dir jegliche Gewährleistung in die Haare schmieren, mein Freund. Und ich kann dir schicken, was du will, was ich will.
Ja, ja, aber Jan und Stefan sind ja wirklich.
Nee, das sind Esel und Teddy. So, pass auf.
Erzähl.
Es ist wirklich, also es endet halbwegs gut, aber der Anfang ist schon krass.
Oh Gott,
also pass auf. Wir waren ja im Urlaub, ne? Wir sind 2 Wochen in Italien gewesen. Wir haben es wirklich bis Elba geschafft, runter bis Elba, wo wir dann auch 5 Tage geblieben sind, was total schön war. Ein absolut spektakulärer Campingplatz. So eine Terrassenanlage auf einer Klippe am Rande der Bucht. Mhm. Also wirklich total geil. Wirklich. Die Sanitäranlagen waren irgendwie nicht so geil. Die waren vermutlich aus den 70er oder 80er Jahren total sauber. Aber manche Duschen haben so viel Kalk oben an diesem Ding sie gehabt, an diesem Auslass, dass da kaum noch Wasser rausgekommen ist. Also das war
irgendwie so aus 2 von den 70 Düsen oder so.
So ungefähr, genau. Und dann hatten die so das kennst du von früher noch aus dem Schwimmbad, so ein dicker Edelstahlknauf, den drückst du in die Wand und dann läuft das Wasser und dann kommt der Knauf langsam raus und irgendwann ist die Dusche wieder aus.
Ja.
Bei manchen hat das gut funktioniert, bei manchen hat es 1/2 Stunde gebraucht, bis das Ding wieder draußen war. Und bei manchen Duschen war das nach 8 Sekunden schon wieder draußen, sodass du dann wirklich mit einer Hand an dem Ding stehen musstest, um die Seife loszuwerden.
Pumpen.
Genau. Aber war total super. Auf der Fahrt dahin, Mail von der Hausverwaltung. Ich muss dazu sagen, ich bin ja Kapitalist, ich bin Vermieter. Ich habe vor über 10 Jahren eine Wohnung in Charlottenburg gekauft, die ich vermiete. So. Und die meine Mieterin, die hat immer Probleme mit dem Durchlauferhitzer. Ich habe letztes Jahr schon einen neuen Durchlauferhitzer eingebaut. Mail von der Hausverwaltung. Ja, sehr geehrter Herr Klein, wir haben jetzt festgestellt, also der Durchlauferhitzer hat schon wieder nicht funktioniert. Wir haben festgestellt, es ist gar nicht der Durchlauferhitzer, sondern es ist die Verrohrung, also der Strang, der vom Flur sozusagen ins Bad reinläuft. Da wird nicht mehr genug Druck aufgebaut und moderne Durchlauferhitzer, die kommen damit wohl nicht zurecht. Einzige Lösung, die ganze Wand aufhacken und den Strang erneuern. Jetzt ist der Strang, liegt so, dass du im Grunde das halbe Badezimmer abwracken musst. Sprich, ich brauche eine Badsanierung in der Wohnung, die ich vermiete. Wo ich dann gesagt habe, okay, dann machen Sie direkt eine bodengleiche Dusche rein, weil dann kann die Arme, die ist schon älter, die ist über 80, dann kann die auch irgendwie gemütlicher duschen gehen und sowas. Man muss nicht über so einen blödsinnigen Badewannenrand klettern.
Ja.
Sagt er, ja, alles klar, hier ist der Kostenvoranschlag vom Installateur. Kostenvorschlag vom Sanitärbau oder wie das heißt, hier Trockenbau oder was das ist, kommt nächste Woche. Ich so, ja, alles klar, muss ja wohl. Beide Kostenvoranschläge da. Ich sag jetzt keine Zahl, ja, sondern nur ein Verhältnis. Also, weil man geht ja eigentlich davon aus, dass wenn man Vermieter ist, wenn man so eine Eigentumswohnung hat und die vermietet, dann scheint einem die Sonne aus dem Arsch. Ne? Diese Badsanierung kostet mich alles, was ich an dieser Wohnung verdient habe, seit sie abbezahlt ist. Und das ist seit einigen Jahren schon der Fall. Also das ist echt ordentlich 5-stellige Summe, die ich da jetzt reinschiebe.
Und geht der Großteil in den Sanitär oder in den Trockenbau?
Trockenbau ist ein Tick mehr, aber nur, weiß ich nicht, so vielleicht 10-15% mehr als Sanitär.
Okay.
So, das war das. Ich so, ja, fuck, scheiße, aber ich habe eben das die Mieteinnahmen, ich verkonsumiere die nicht, sondern lasse die tatsächlich auf einem Konto für genau solche Fälle. Nur hätte ich gedacht, dass ich vielleicht nicht alles dafür bezahlen muss, sondern die Hälfte oder so.
Ja. Ne?
Aber ja, das ist
weil auch. Du weißt ja nicht, was nächste Woche passiert.
Das stimmt. Es ist auch okay, weil sollte ich diese Wohnung irgendwann mal verkaufen, werde ich wahrscheinlich das Doppelte für das Ding bekommen, wie, als ich bezahlt habe. Von daher ist das, ne, langfristig, ja, also als Spekulation, ja, funktioniert es immer noch, es war nur ein bisschen anders geplant. Ja, waren wir schön in Italien, alles war nett irgendwie. Wir sind dann über die Schweiz zurück, haben dann noch Freunde besucht in Luzern, was auch toll war. Wir fahren nach Hause, nach Berlin, ich bringe Katrin nach Hause, Klamotten von Katrin in die Wohnung, fahr zu mir in die Wohnung, wir wohnen ja nicht zusammen. Kilometer ungefähr vor meiner Haustür geht die Lichtmaschine fritte. Hier, kaputt, bitte Wartung, bitte Service. Ich so, was jetzt, was? Also irgendwas lädt nicht. Ich vermute mal, dass die Lichtmaschine Laderegler oder irgendwie sowas ist. Irgendwas lädt nicht. So, ja, alles klar, denke ich. Mach ich jetzt. Ich musste, war dann auch noch eine Woche in Bayern unterwegs danach, also letzte Woche. Mache ich, wenn ich wieder Ruhe habe. So. Wo war ich? Genau. Fahr also diese Woche nach Bayern. Sixt hat mal wieder geglaubt, sie würden mir einen super Gefallen tun, haben mir einen Audi A6 Kombi gegeben. Riesengroß, ein super Ding für die Autobahn, aber
in den Bergen,
bayerischen Kleinstädten mit Altstadtkern eine totale Katastrophe. Also eigentlich ein völlig überflüssiges Fahrzeug, habe ich gedacht. So, hab das gemacht, war in Bayern unterwegs, war super, hab sehr viel aufgezeichnet, auch sehr viele interessante Sachen gesehen. Ich war bei Lamsbräu, Neumarkter Lamsbräu war ich. Was total faszinierend.
Die machen dieses Bio-Bier, ne?
Bio-Bier, erste Biobrauerei Deutschlands, wahrscheinlich sogar der Welt. Und vor allen Dingen, man kennt das so aus dem Biomarkt, ne, aus dem Bioladen. Hier bei uns bei Getränke Hoffmann stehen auch ein paar Kästen rum. Aber was mir überhaupt nicht klar war, ist, die haben 20 verschiedene Biersorten im Angebot.
Oh, allein beim Schreiber in Sprötze gibt es 7 oder okay. So. Ich habe letztens das leichte Helle probiert.
Auch geil, ne? Also sie sind
Nee.
Nee, fandst du nicht?
Nee.
Okay. Ich habe es noch hier stehen. Ich habe es noch nicht auf. Mache ich nach der Sendung mal auf und gucke ich mal. Aber was ich noch faszinierender fand, die machen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit alkoholfreiem Bier. Heftig, oder?
Und das machen die sehr, sehr gut. Und zwar diese Weißbier-Mischgetränke, die sie haben.
Ja.
Die sind ja alkoholfrei. Und dann
die gehören nicht zu dem alkoholfreien Bier. Also, die haben eben diese 20, 21 Biersorten und natürlich unsere ganzen Mischgetränke. Also, das ist echt krass. Das ist alles möglich in hell, dunkel, tralala. Also wirklich faszinierend. Ja. Und dann wer die letzte Weinsendung gehört hat, habe ich schon ein bisschen ausführlicher erzählt. Dann war ich in einer Konditorei. Hab ein kurzes Interview mit der Konditorin gemacht und die sagte, also wenn es für Patisserie Sterne gäbe, wie für Restaurants, hätte ich 2 Sterne verdient. Und ich dachte so, boah, nee, Karl, laber du doch mal. Und dann stellt die mir eins ihrer Signature-Dishes hin, so ein Törtchen, und sagt, ich verzeih Publikum, falls du mehrere Sendungen von mir hörst, und sagt, das hier hat 80 Zutaten. Und war halt so groß wie eine Schachtel Zigaretten oder so, so ein winzig kleines Ding eigentlich. Und ich habe den ersten Bissen genommen, habe die Fassung verloren. Und zwar so sehr, dass sie die Fassung verloren hat, darüber, wie man so sehr die Fassung über ihr Zeug verlieren kann. Und habe dann gesagt, so, ey, hast du, ich fahre morgen erst nach Hause, hast du morgen Vormittag noch Zeit, dass wir nochmal eine separate Sendung aufnehmen können? Veröffentliche ich dann irgendwann auf Rind, kommt die dann. Also, ja.
Nice.
So, fahre nach Hause aus Bayern, total erschöpft schon. Dann noch freitags Wochendämmerung, noch erschöpfter. Samstag denke ich, ach ja, ich bringe mal schnell den Müll raus, gehe runter, mach hinten zum Hof bzw. zum Garten die Tür auf, gehe raus und denke, wo ist mein E-Bike? E-Bike weg und am Gitter, an das ich das angeschlossen habe, hängt nur noch die Hälfte von meinem Tex-Lock. Das ist so ein Stahlkern, Kevlar, keine Ahnung, so ein relativ langes Band. Ja, ich bin nicht sicher, ob es geflext ist, ehrlich gesagt. Also müsste ich nochmal genau hingucken. Jedenfalls E-Bike weg. Ja? Ich so, shit, E-Bike weg. Wo wollte ich denn hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte.
Stimmt, ich hatte ein Foto von dir gesehen, das du gepostet hast. Ja, genau. Da war das E-Bike gerade in Polen irgendwo.
Genau, genau. Und dann, genau, ich habe ja einen AirTag unter der Klingel gehabt, vermute ich. Und irgendwann war mein Bike in der Nähe von Grünberg, Silonagura. Und stand da so rum. Und dann hat es sich irgendwann wieder bewegt in Richtung Oder, also in Richtung deutsch-polnische Grenze. Und da steht es, also da ist es jetzt seit 2 oder 3 Tagen. Ich vermute mal, sie haben den Tracker gefunden und einfach irgendwo in die Oder geschmissen oder sowas. Und das ist ja der letzte Standort, den das gemeldet hat. So. Du fragst dich vielleicht, was im Hintergrund so komisch pfeift bei mir.
Ich höre tatsächlich was, ja. Ja. Ich dachte, das wäre hier bei mir.
Das ist das Ladegerät für die beiden 11-Kilo-Akkus meines neuen Elektrorollers.
Ah ja, stimmt, den hattest du
letztens. Ich fahre jetzt elektrisch, den habe ich auch. So, habe mir diesen Elektroroller bestellt, der war dann geliefert. Ich war halt unterwegs, habe den unter einer Plane vor der Tür stehen gehabt, kam dann wieder, Nummernschilder drauf gemacht, bin Freitagabend mit dem Ding noch so durch die Gegend geknattert, war total nett, Freunde getroffen in Kreuzberg. Bei übrigens einem super Inder in Berlin Kreuzberg essen gewesen. Wenn du mal wieder nach Berlin kommst, musst du wieder dringend hingehen. Also das war wirklich außergewöhnlich gut, das Essen. Also irre und zu einem absoluten Spottpreis. So, naja, ich habe Freitagabend den Roller abgestellt, also samstags raus, Müll rausgebracht, Fahrrad geklaut. Ja? Denk mir, shitfuck, keine Ahnung, was ich vorhatte am Samstag. Geh vorne raus, schalte meinen Roller ein und dann gibt es dieses kleine orange Motorstörungssymbol, leuchtet und der Roller sagt, miep, 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 miep und lässt sich nicht starten, nicht bewegen, kein gar nichts.
Oh no.
Und wirft aus im Display Fehler 142. Ich so, okay, Handbuch, Fehler 139, nee, nächste Eintrag Fehler 160. Ich so, was? Internet gefragt. Ja, das ist der Gasgriff. Ja, das ist der Geschwindigkeitssensor. Ja, das ist das und das. Das geht nur so. Ich versuche beim Händler anzurufen. Der Händler hat natürlich, samstags war der nicht da. Montags hat er Ruhetag, habe ich eine Mail hingeschickt. Heute habe ich ihn dann erreicht, sagte er, ja, schalt mal den Roller ein und während der eingeschaltet ist, kabel mal beide Akkus ab. Dann setzt du den zurück und dann probier's nochmal. So abgeklabelt. Geht wieder. Das heißt, diese Geschichte endet gut. Heute auch Nachricht von der Versicherung. Sie ersetzen mir mein Fahrrad.
Oh, geil.
Mit einem K-Wert. Die AGB, da habe ich nicht genau hingeguckt, aber wahrscheinlich gibt es keine anderen AGB bei dedizierten Fahrradversicherungen. Ich kriege das Fahrrad, den Neupreis des Fahrrades ersetzt, wenn ich mir ein neues kaufe und denen die Rechnung schicke. So, das ist der einzige Deal. Ich brauche ein E-Bike, aber ich brauche kein E-Bike, aber ich hätte gerne wieder ein E-Bike. Hm. Das heißt, das wird dann schon irgendwie gehen. Das Problem ist, ich habe jetzt über die letzten 3 Jahre mit diesem E-Bike gelernt, was für ein E-Bike ich eigentlich haben will, für diese Stadt, für in Berlin, für meinen Alltag. Das habe ich mir mal konfiguriert bei meinem Lieblings-E-Bike-Vertrieb. Und dummerweise kostet das ungefähr 2000 Euro mehr, als die Versicherung zahlt.
Und das ist auch mehr als deine Wohnung.
Ja, wollte ich gerade sagen, was jetzt nicht ein Problem wäre, würde ich nicht mein Sparbuch demnächst im Sanitätsinstallateur.
Also du brauchst Geld.
Ich brauche sowieso immer Geld. Nein, das irgendwie wird das. Genau, ich brauche Geld, aber ich habe extra
gefragt. Ja, Leute, ihr könnt natürlich spenden, aber
ich
hast du nichts irgendwas zu verkaufen?
Ich habe extra gefragt, wie lange dieses Angebot gilt, weil ich eigentlich nicht vorhatte, mir dieses Jahr noch ein neues E-Bike zu holen. Sagst du, nee, das Angebot steht. Also da kannst du dir Zeit lassen. Also jetzt, ich gucke jetzt mal, was ich mache. Vielleicht gibt es ja auch zum Saisonende irgendwie das Rad, was ich haben will oder ein ähnliches für günstiger.
Wie lange hast du Zeit mit der Versicherung, das zu machen?
Wie gesagt, das steht, das Angebot. Ich habe Zeit. Also ich weiß nicht, ob es alle Zeit der Welt ist.
Ich dachte, du hast Händler gesagt.
Nee, das muss nicht jetzt sofort. Und wie du, also, Sanierung ruiniert mich quasi. Also alles, was ich flüssig habe, oder das meiste von dem, was ich flüssig habe, geht dann dafür drauf. Auto kaputt, Fahrrad geklaut, Roller kaputt.
Der Roller war nicht kaputt.
Naja, auf eine Art. Musstest
du einmal neu starten, meine Güte.
Ja, hat sich irgendwas aufgehängt. Konnte ich heute nicht, war heute bei meinem Vater im Altersheim. Wie komme ich da jetzt hin? Weil mit dem Bus, also mit Öffis fährst du fast eine Stunde. Da habe ich mir hier so ein Milfs geklickt für 3 Stunden. für 3 Stunden.
Das ist der größte Namensfail von Aufklebern.
Absolut, ja. So für 3 Stunden und 35 Kilometer für, ich glaube, 31 Euro oder sowas kostet mich das. Ich steige in die Karre ein, Klimaanlage kaputt. Also brennende Sonne, schwarzes Auto, aber gut, 20 Minuten Fahrt. Ging dann noch. Da habe ich meinem Vater, der mag gerne so Puddingbrezeln, bin ich noch beim Bäcker vorbei. Und an der Stelle, wo ich immer links abbiege, bin ich 10 Meter vorher links abgebogen, um in eine andere kleine Stichstraße reinzufahren, stellt sich raus, 10 Meter vorher ist eine durchgezogene Linie. Da darf man nicht links abbiegen. Und wer weist mich darauf hin?
Der Polizist.
Die Berliner Polizei, die genau an der Stelle einen Beamten stehen hat, weil das ein Unfallschwerpunkt ist und die da regelmäßig Schwerpunktkontrollen machen. 35 Euro.
Immerhin kein Punkt.
Bitte?
Immerhin kein Punkt.
Ja, immerhin kein Punkt. Aber das ist so, also die letzten Tage, das ist irgendwie alles vollkommen Banane hier bei mir gewesen. Aber ich bin immer noch gut gelaunt, vor allen Dingen, weil die Versicherung zahlt, weil mein Moped wieder fährt. Und wenn du dich jetzt fragst, was für ein Elektroroller ich mir gekauft habe, es ist ein NIU MQI GT.
GT ist natürlich wichtig.
Gran Turismo, natürlich.
Ja.
Ein NIU MQI GT.
Aufmachen hier.
Leider, NIU. Also was heißt leider? Ich habe halt überlegt, was brauche ich denn eigentlich? Weil ich
GT 100, GT Evo oder nur GT?
GT 70 Standard Range. GT 100 hätte ich gerne, weil der fährt 100 km/h, hat fette Akkus. Aber meiner ist günstiger gewesen. Also meiner fährt 70 maximal, hat ein bisschen geringere Reichweite. Ich weiß nicht, wie weit der kommt. Die testen das ja mit 70 Kilogramm schweren Menschen irgendwie. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Reichweite der tatsächlich hat. Aber 50, 60 Kilometer werden es bestimmt sein. Und ich habe halt überlegt, wo fahre ich denn hauptsächlich rum? Und es ist wirklich, dass ich 99% meiner Strecken sind hin und zurück insgesamt 25 Kilometer oder sowas. Darum habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt die kleinere Variante. Und der war im Sonderangebot für 2.300 €. Neu. Und da dachte ich, nachdem ich dann meine Vespa PX verkauft hatte, okay, das kann ich ummünzen, das Geld. Und habe mir jetzt noch einen Elektroroller gekauft, weil meine andere Vespa...
Bist du jetzt schon damit gefahren?
Ja, 28 Kilometer, bevor der ausgefallen ist. Macht Spaß. Also ist jetzt nicht, hat jetzt nicht so diesen Elektrobums, wie wenn du einen Kickdown machst und viele andere Elektrofahrzeuge haben, sondern der hat so eine Fahrdynamik, weil er hat auch nur einen 3-kW-Motor, hat so eine Fahrdynamik wie, ja, weiß ich, so eine 80er früher, weißt du?
Aber schon anders als die Emmy, ne? Also die Emmy hat ja auch einen Elektromotor und die hat ja überhaupt keine Fahrdynamik.
Die Emmy ist praktisch mein Roller in
langsamer.
Ja, der hat drei Fahrstufen, Dynamic und Sport oder sowas. Und auf Eco fährt das Ding ungefähr wie eine Emmy. Allerdings nicht so schnell wie eine Emmy, sondern nur 25 km/h, was auch vollkommen bekloppt ist. Das heißt, du bist damit dann in der, also verbrauchst minimal Energie, aber bist in der 30er-Zone trotzdem zu langsam. Und auf mittlerer Stufe zieht der so ein bisschen so, ich würde sagen, wie so eine 80er oder früher eine 50er, also jetzt nicht ein Mofa, sondern eine größere. Und im Sportmodus zieht er halbwegs ordentlich. Aber es ist jetzt nichts, wo du so diesen Hui-Elektro-Effekt hast. Das habe ich da nicht. Aber darum geht's mir auch nicht. Ich will halt einfach, wollte was haben, was schneller ist als 45 km/h, damit ich in der Stadt schön mitschwimmen kann. Und das funktioniert total gut. Also als er gefahren ist, war ich sehr zufrieden damit. Bis auf das Trittblech, also da, wo man seine Füße hinstellt. Das ist, ich würde denken, bis maximal Schuhgröße 43, vielleicht noch 44. Oh, und ich habe halt 47.
Ja, ich habe 50.
Ura. Ja, nee, das kannst du ja dann komplett vergessen. Also jedes Mal, wenn du absteigst, hast du dann so Clownsschuhe, die so nach oben gebogen sind. Ja, aber nee. Aber ja, also ich habe konsumiert und habe jetzt wieder einen Elektroroller. Und das Allerbeste, ne? Also ich habe ja meine alte Viertakt-Vespa, die steht ja in dieser abgebrannten Garage, ne?
Ja.
Wo wir seit über einem Jahr nicht rankommen und nicht wissen, was mit unseren Mopeds ist. Also wir teilen uns diesen Stellplatz mit 6 Leuten. Wann war das denn? Ich glaube, vorletzte Woche schreibt der Kumpel von mir, dem der Stellplatz gehört, hey, übrigens, wir können in die Garage. Also im Grunde 2 Wochen, nachdem ich den anderen Roller gekriegt habe.
Oder kannst du den doch jetzt verkaufen?
Ich weiß überhaupt nicht, in welchem Zustand der ist. Also ich hatte das ja erzählt und dann haben mir ein paar Leute geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Totalschaden ist, ist sehr hoch, weil diese Dämpfe und Gase, die bei so einem Brand entstehen, korrosiv wirken würden. Also sowohl auf Metall als auch auf Gummi und so. Was. Also kann sein,
selbst dass das wenn es direkt nach dem Brand noch okay war, ist es jetzt wahrscheinlich hin.
Das kann gut sein, ja. Ich muss mal gucken. Also er ist noch versichert, glücklicherweise, Casco. Und ja, sobald ich den dann da rausgeholt habe, werde ich da mal einen Gutachter dran schicken oder dran setzen. Dann soll der sagen, ob das reparabel ist oder ob nicht. Und wenn ich ehrlich bin, hoffe ich, dass es ein Totalschaden ist, dass einfach die Versicherung mir ein bisschen Geld gibt und das Ding dann verschrotten kann, weil sonst habe ich hier 2 Roller stehen und habe dann echt einen Zielkonflikt, weil die Viertakt Vespa ist geil.
Bestimmt. So.
Und das ist dann eine Entscheidung,
aber
wieder die natürliche moralische Ordnung meiner Dinge treffen und das will ich nicht. Ich will mich nicht da entscheiden müssen.
Ja, du hattest mir erzählt, dass da 2 Akkus drin sind in diesem NIO.
Ja.
Brauchst du die beide zum Fahren oder
reicht es? Ich brauche die beide vor allen Dingen zum Beschleunigen.
Ah ja.
Also der zieht sehr viel Strom, um hochzulaufen und wenn er dann so vor sich hin tuckert, geht's glaube ich einigermaßen. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Es geht nicht, dass du einen mit hochnimmst, den lädst.
Doch klar.
Und dann den anderen zum Fahren. Also er fährt auch mit einem, aber er beschleunigt dann nicht.
Oder? Er fährt auch mit einem. Ich glaube, er fährt auch nicht so schnell und der beschleunigt dann auch nicht so gut. Aber was natürlich geht, ist, also die Akkus entladen sich ja beide gleichzeitig. gleichzeitig gleich stark. Ich könnte natürlich hingehen und erst den einen aufladen und dann gucken, dass, also das, ne, das, was weiß ich, dann fahre ich halt, wenn ich das nächste Mal losfahre, hat der eine Akku 100%, der andere hat 50% oder so. Hm. Und dann lade ich die abwechselnd immer auf 100, aber das habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Außerdem geht's, die Akkus wiegen 10 Kilo das Stück.
Okay.
Einer rechts, einer links, dritter Stock Altbau, das ist okay, das ist einfacher als einen Kasten Bier hochzutragen. Weil es ausbalancierter ist halt, ne?
Ja. Also nichts, ist nicht ein Ding.
Das
ist
soweit mein Shit der letzten Wochen.
Und naja, komm.
Das Schöne, also das Tolle ist, ich meine, das ist echt, das ist nicht, ne, das ist viel Geld, das ist echt ärgerlich mit dem Fahrrad, mit dem Roller war ärgerlich jetzt das Wochenende, dass ich den nicht fahren konnte und so. Aber was Schönes ist, ich scheine, was ich ja seit Monaten schon behauptet habe und was nie gestimmt hat, ich scheine seelisch langsam wieder auf den Damm zu kommen. Weil das ist alles sehr ärgerlich, aber es ist alles kein Beinbruch und ich habe meine gute Laune behalten. Bis auf Samstag. Samstag war ich dann ein bisschen schlecht gelaunt, aber ist so. Und das finde ich halt total gut. Dass es geht mir tatsächlich insgesamt anscheinend besser.
Wenn einem das Fahrrad geklaut wird, das, also selbst wenn die Versicherung das zahlt, ist halt scheiße, ne? Also erstmal stehst du da und bist gearscht. Das ist halt blöd.
Naja, ich habe ja auch noch mein Specialized E-Bike, das seit vielen Jahren bei mir oben im Wohnzimmer steht und nicht bewegt wird, weil ich zu fett dafür war. Und ich hatte dann gedacht, okay, wenn das alte jetzt weg, also das eigentliche, mit dem ich mein Alltags-E-Bike weg ist, dann kann ich das Specialized ja vielleicht reaktivieren. Und ich überlege gerade wirklich, ob ich das nicht verkaufen sollte. Weil das wiegt nur 15 Kilo oder 14,8 oder so. Natürlich kann ich das hoch und runter tragen, aber ich werde nicht jünger und es ist halt auch sperrig, ein Fahrrad in den dritten Stock zu tragen und runter zu tragen und sowas. Weil ich muss das hier oben laden, ich kann den Akku nicht rausnehmen. Also das muss in der Wohnung geladen werden oder in der Garage geladen werden. Und ich habe echt überlegt, ob ich es verkaufe.
Tja.
Also falls jemand, übrigens habe ich, weißt du, kennst du den ehemaligen Kleiderkreisel? So eine Plattform, so eine Webseite und App, wo du halt so gebrauchte Klamotten kaufen und verkaufen kannst. Und
vielleicht kannst du es in Zahlung geben für dein neues
E-Bike. Ich weiß nicht, warum wir da noch nie drauf gekommen sind, Tobi.
Was?
Diese Plattform heißt Vinted. Warum nennen wir eigentlich nicht einfach die Verkaufsecke Vrinted in dieser Sendung Vrinted?
Ja, keine Ahnung, weil ich es nicht kannte.
Achso, ja, okay, ja gut, dann hättest du da nicht. Aber da sind Kada und ich neulich drauf gekommen und haben sehr viel gelacht über diese Idee. Naja, achso, das alte Fahrrad eintauschen gegen ein neues.
Naja, also du redest jetzt gerade davon, dass du zwei Roller hast, ein E und ein Dings und jetzt hast du irgendwie ein E-Bike geklaut bekommen, hast dann noch ein anderes und willst dir ein neues E-Bike kaufen von der Versicherung, musst aber 2000 Euro draufzahlen, hast aber noch ein anderes E-Bike, was du eigentlich gar nicht mehr brauchst oder nicht benutzt.
Das sind Zahlungen geben, meinst du?
Na?
Ja, stimmt.
Könnte ich oder halt tatsächlich verkaufen, also
was auch immer
geschickter ist.
Falls irgendjemand aus der Hörerschaft Interesse an einem wirklich kaum benutzten, es ist relativ alt, ist, glaube ich, von 2018 oder 19, aber
Specialized
Turbo Vado SL4. Specialized Turbo Vado SL4 mit einem Herrenrahmen, also mit einem hohen Oberrohr, in Größe L. Gibt es mittlerweile, glaube ich, neu auch für ein Apfel und ein Ei, die Dinger. Was vielleicht ein bisschen das Problem
ist. In Größe L, wie ist denn da Stack und Reach? Nee, ist zu klein für mich.
Für dich ist das zu klein, ja. Ja.
Ja, sieht schick aus.
Ich finde das nach wie vor eins der schönsten E-Bikes, die es überhaupt nur gibt.
Ja.
Es ist halt nicht so auf Retro gemacht, so wie Ampler-Bikes zum Beispiel, die ich auch schön finde. Aber es ist halt so, ne, hier so ein Retro-Cafe Racer oder sonst wie. Es ist halt geometrisch so ein Fitness-Bike.
Kostet und 3.000.
Drei?
Ja, okay. 2.900 steht.
Oh ja, okay.
Bei Specialized.
Sieht halt aus wie ein Fitnessbike und mit ausgeschaltetem Motor fährt es sich halt 1A wie ein Fitnessbike. Und mit eingeschaltetem Motor, das war ja das Schöne an diesem Fahrrad, ist, dass die Motorsteuerung ist halt so, dass du nicht auf Maximum einfach nur ganz langsam mit der Pedale trittst und das Ding trotzdem 25 km/h fährt, sondern das gibt dir immer nur so viel Leistung dazu, so viel Watt dazu, wie du selber Watt aufwendest. Das heißt, es verdoppelt deine Leistung, je nach Stufe. Ich glaube, es verdreifacht deine Leistung oder sowas. Aber du musst halt immer fahren. Das heißt, du hast ein elektrisches Sportgerät, was ich irgendwie ganz cool finde. Ja, und es steht hier aus und grinst mich blöd an und
Da bin ich jetzt fast ein bisschen traurig, dass es zu klein ist. Aber ich habe auch geguckt, XL ist auch zu klein für mich.
Mhm. Jetzt habe ich so viel abgespeckt, dass ich das Ding eigentlich angstfrei benutzen kann. Aber naja. Ja, ich versuche mal, das zu verkaufen. Vielleicht hat ja irgendjemand tatsächlich aus der Hörerschaft Interesse daran. Wie gesagt, 15 Kilo Akku kann nicht rausgenommen werden. Ist trotzdem leichter als so manches Fahrrad, was man sonst so in der Gegend rum bewegt. Und das ist eigentlich toll. Ja.
Wobei, wenn ich hier nochmal in die Geometrie gucke, Stack und Reach von dem XL.
Ja, du hast doch ein, ach nee, du hast ja nur das Brompton.
Ja. Ja.
Digga, hast du das Brompton mit den großen Rädern gesehen?
Noch nicht live.
Hui, ich hab's im Web gesehen. Genau, ich hab's im Web gesehen und dann bin ich an einem vorbeigelaufen und hab gedacht, wow.
Ist gut.
Also, das sah so aus, als wäre das wirklich ein echtes Alltagsrad. Das Brompton ist ja auf eine Art ein Alltagsrad, aber wenn du ständig 20 Kilometer oder mehr damit fährst, ist es doch ziemlich unkomfortabel, finde ich. Aber
die Frage ist halt, wie groß ist denn das zusammengefaltet? Weil
so 20 Zoll.
Wenn ich meinen Brompton zusammenfalte, ist es genau klein genug, um es im Metronomzug in diese Gepäckablage reinzustecken.
Es ist genauso groß wie dein Brompton, nur halt 20 Zoll. Also alles ist bemessen auf 20 Zoll und nicht auf 16 Zoll. Also sind das dann 10 Zentimeter. 10 Zentimeter mehr rechts, links, oben, unten sozusagen.
Ja, das ist dann schon nicht mehr das kleine handliche Gepäckstück, sondern eher so ein größerer Koffer.
Ja, aber ja.
Nein, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Wenn ich mir nochmal ein Fahrrad kaufen wollen würde, wäre es tatsächlich, glaube ich, ein Brompton ohne Motor. Weil ich fahre total gerne mit dem Brompton. Das ist super. Also vor allem, weil man es halt überall mit hinnehmen kann. Manchmal nervt es mich halt, dass ich ohne Akku halt kein Licht habe. Das heißt, abends muss ich halt mit Akku fahren, damit ich Licht habe.
Kauft ja auch ein Klicklicht.
Kann mir auch Klicklichter kaufen, das ist vollkommen richtig. Aber dann habe ich trotzdem noch den Motor vorne dran. Oh, ich weiß nicht. Nee, also ich bin halt Brompton-Fan geworden durch dieses Ding und ich glaube, ich brauche noch mal eins ohne Motor.
Kannst mal
aber kaufen. Brauchen ist auch wirklich nicht.
Willst du meinen Brompton kaufen, Tobi?
Nee.
Hätte ich auch nicht verkauft, aber so, ja.
Ja. Nee, was heißt schon brauchen? Also ich habe ein tolles Brompton und ich bin sehr glücklich damit. Also das fahre ich wirklich so komplett ohne Überlegung. Also auch die 7 Kilometer oder 8 Kilometer von der S-Bahn Veddel, wo ich manchmal parke, wenn ich abends Bandprobe habe, zum Büro und zurück. Ist irgendwie so ohne Gedanken darüber, wie eigentlich gerade das Wetter ist.
Und noch eine Geschichte habe ich und dann bin ich auch fertig für heute. Es ist ganz schön, wie das alles so in einem Kontinuum verläuft. Im Urlaub in Italien waren wir und in Italien gibt es, kam ich drauf, darüber mal zu reden. Benutze das schon länger. Mich hatte heute jemand gefragt, womit hobelst du denn eigentlich dieser Tage? Also Rasierhobel. Es ist im Übrigen immer noch der Mühle. Mittlerweile heißt der, wie heißt der, Classic oder Traditional oder so? Also der günstige Mühle-Rasierer. Völlig ausreichend ist. Sogar besser als Grabtas Hammer, den wir damals hatten, womit ich mich ja immer geschnitten hatte.
Ich benutze immer noch Grabtas Hammer.
Echt cool, ne? Ich bin da nicht hart genug für. Jedenfalls habe ich ein Buch gelesen, ein äußerst lesenswertes Buch, viel zu kurz leider. Gabriel Joran hat es geschrieben, den kennt man aus dem Internet und es heißt Die Verkrempelung der Welt. Und er schreibt darin, der Untertitel des Buches lautet, weil ich gucke gerade nochmal sicherheitshalber, zum Stand der Dinge des Alltags über Scheininnovationen und Bauhauskitsch. Scheininnovationen im Sinne von, der Induktionsherd hat jetzt nicht mehr vorne so Ventilsimulationen, sondern so komische Touchscreen-Dinger obendrauf auf der Glasfläche, die dazu führen, dass das Ding sich ständig ausschaltet, wenn ein Tropfen Wasser draufkommt, es blöd rumpiept und so beschriftet ist, dass keine alte Sau versteht, was das heißen soll, was da drauf ist. So davon, da fängt er sozusagen an und redet dann über Produkte und darüber, dass diese vermeintliche europäische Vielfalt zumindest im Handel überhaupt nicht existiert, weil du bekommst polnische Dinge nicht in Deutschland im Supermarkt und die Polen bekommen deutsche Dinge nicht im Supermarkt und so. Und was er gefunden hat, und darüber hat er auch ein Kapitel geschrieben, ist ein Rasierschaum, den es nur in Italien gibt.
Ach.
Und der heißt Noxzema, N-O-X-Z-E-M-A, Noxzema. Und ich dachte auch so, ja, komm, jetzt krieg ich, ne? Ich denke immer, wenn jemand so wie bei mir und der Konditorin, jetzt aus, wo du wahrscheinlich oder irgendwer, wer hier zuhört, auch denkt, ja, Holgi, jetzt krieg ich dich mal wieder ein, war nur ein Stück Kuchen. Nee. Und er schreibt halt, super Rasierschaum, total cool, super tolles Zeug, hat die ganze Geschichte, auch die Historie davon erzählt und so. Und als wir in Italien waren, habe ich mir davon einfach mal eine Dose gekauft. Gibt es auch als Creme, habe ich aber nicht gefunden. Also nur im Internet. Und ich sehe mich nicht ein, jetzt irgendwie das zu bestellen. Habe mir also eine Dose von diesem Rasierschaum gekauft. Das ist der geilste Rasierschaum, den ich je in meiner Hackfresse hatte. Unglaublich. Das fühlt sich schon beim Einseifen geil an. Das fühlt sich beim Rasieren geil an. Danach fühlt sich das besser an. Ich habe sogar das Gefühl, als wäre ich glatter rasiert, was eigentlich absurd ist. Aber das, ich fühle mich glatter rasiert hinterher. Top. Wenn du mal nach Italien kommst, kauf dir eine Büchse Nox Zema. Ich weiß jetzt schon, welcher Kommentar kommt. Nerd-Kommentar, der gelbe oder der weiße? Ja, kaufst du halt beide. Sind beide geil.
Nox Zema, Gele und Schäume 300 Milliliter gibt's bei Amazon.
Ja, ja.
Protective Shave in grün.
In grün? Das ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen.
Und gelb.
Ja, das Gelbe ist dann irgendwie mit, weil ich weiß nicht, Scherbutter und das andere ist mit Kampfer und so. Es ist geil. Ist wirklich toll. Also das ist so, und ich will mir das auch gar nicht im Internet bestellen, weil ich es toll finde, bisweilen toll finde, dass es Dinge gibt, die es nicht immer überall gibt. Die ich nicht immer überall haben kann, sondern wo ich wirklich, wenn wir nach Italien fahren, was
das
wir
ja mindestens... Das sagst du in unserem turbokapitalistischen Konsum-Podcast.
Aber ich finde das total toll. Also ich finde es natürlich toll, dass ich mir schnell was bestellen kann, wenn ich was brauche. Ja, so Schräubchen und so. Aber genauso toll finde ich es halt, wenn ich irgendwo hinkomme und da gibt's was, das ich eben nur da kriege. Weil dann freue ich mich nämlich auch darauf, da hinzukommen und in den Laden zu gehen und mir nächstes Jahr wieder eine Dose zu kaufen. Ich mag das.
Ja. Naja, gut, dann hat das ja auch was mit, so wie ein Wein. Wenn ich
Sentimentalität ist das.
Genau, das ist Reisesentimentalität.
Produktsentimentalität.
Das hat ja auch was mit der Reise zu tun. Ne? Es gibt ja auch dann, also ich habe regelmäßig, wenn ich auf Reisen bin, das Bedürfnis, dorthin zu ziehen, mir dort eine Wohnung zu kaufen und da zu wohnen.
Da gibt es ja ganze, eine ganze Meme-Generation oder wie man das nennt. Von, I could live here. So, ja. Wann immer Amerikaner irgendwo nach Europa kommen, I could live here.
Ja. So, und das Gleiche natürlich mit Wein, ne? Wenn du in Italien einen lokalen Wein trinkst, dann schmeckt er da halt unglaublich gut. Wenn du davon eine Kiste mit nach Hause nimmst, weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht an Urlaub noch und so, aber geschmacklich ist das halt. Ich habe übrigens an der Mosel einen Wein gefunden, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, ist ein bisschen gemein, ne? Mhm. Aber das war ein Blanc de Noir und der schmeckt hier tatsächlich auch fantastisch.
Ja, also die italienischen Weine schmecken hier eigentlich auch fantastisch, außer halt die 5 Euro die Flasche, die du bei deinem Pensionswirt kriegst, wo er selber Wein gemacht hat aus seinem Zeug im Garten hinten oder sowas. Das ist halt so ein Ding, was nur mit der richtigen Atmosphäre funktioniert, ja.
Nee, ist ja auch okay. Und also bei mir, ich habe tatsächlich meinen guten Rasierschaum, den ich mal hatte, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her hatte, aber war in so einer Holzdose und der roch total angenehm. Ach, und der
sowas habe ich auch.
So, und der war schön.
Nee.
Der ist aber alle und ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß und es steht auch nicht auf der Dose drauf. Ist auch egal, so das ist jetzt halt quasi einfach das Verflossene. Und ich habe noch so einen alten Stift, so einen grünen Rasierschaum, weißt du, diesen runden Block sozusagen, wo man den oben so und den benutze ich jetzt einfach auf. Das ist egal. Also ich rasiere mich auch so selten nass.
Ach so.
Dass echt? Das nicht so. Ich habe ja so einen Langhaarschneider, weil ich auch meinen Kopf damit rasiere.
Ach so, du machst dann einfach die Stoppelvariante rundrum.
Ja, ich mache einfach 0,8 Millimeter und das ist dann Kopf und Bart und alles.
Welche Rasiercreme, da gehe ich auch hin gerne. Also es ist auf der Friedrichstraße hier in Berlin der Laden. Crabtree and Evelyn, Moroccan Myrrh, M-Y-R-R-H, Moroccan Myrrh, marokkanische Myrrhe, Myrrhe, Weihrauch und Dosenbier, brachten die drei Weisen aus dem Morgenland. Moroccan Myrrh, super geiler Geruch, aber nur als Rasierschaum. Ich habe mir das auch mal als Eau de Toilette gekauft, das fand ich irgendwie zu aufdringlich. Das ist mir zu sehr in so eine Ud-Richtung geht mir das. Aber Moroccan Myrrh. Und das als Creme. Und ansonsten, ganz ehrlich, beste Rasiercreme, die billige vom DM. Die kostet, keine Ahnung, 1,30 oder sogar unter 1 Euro die Tube und die ist total super.
Ja.
Hat aber auch
für
lange
Rasieren gebraucht. Muss man echt nicht viel Geld ausgeben.
Nee, also ist halt natürlich, ist das schön, wenn du dann irgendwie so einen geilen Geruch dann auch noch morgens hast und sowas. Aber wenn es dir darum geht, dass da eine Funktion erfüllt wird, das billige Ding aus dem Supermarkt. Aus dem Drogeriemarkt. Genau. So.
Und wie geht's dir so?
Ja, also wie gesagt, nach diesem Konzert war ich irgendwie 2 Tage auf Turboglück und dann irgendwie so im Loch. Mittlerweile geht's wieder. Ich fühle mich im Moment total normal. Das ist ganz erstaunlich. Es ist irgendwie so, die ganzen Katastrophen der letzten Monate, die mir so passiert sind, von denen ich die meisten nicht erzählt habe, weil sie niemandem was angehen. Und die ganzen Belastungsphasen, aber auch die Glücksmomente, die phasen gerade so aus. Und ich habe mich sehr, sehr lange auf diesen Frühling gefreut, mehr als jemals zuvor. Und jetzt ist der Frühling voll da und ich freue mich. Das ist einfach geil. Ich sitze auf der Terrasse, ich gucke mir die Büsche und Bäume an, die bei mir im Garten stehen.
Wie ist denn bei euch das Wetter? Weil ich bin einigermaßen enttäuscht vom Wetter. Also ich habe so viel Regen abgekriegt in den letzten Wochen, dass ich echt dachte, ey, damit hatte ich nicht gerechnet.
Es ist jetzt die letzten 2 Wochen feuchter geworden. Vorher war halt irgendwie 4 Monate Dürre, also eigentlich null Regen. Und jetzt kommt halt so ein bisschen Sturzregen. Ich habe auch schon Hagel abgekriegt. Und ganz wenig von diesem kontinuierlichen Landregen, der eigentlich den Boden richtig durchfeuchtet. Es ist immer noch zu wenig Wasser. Also das Wetter hier jetzt in der zweiten Maihälfte war mehr so Aprilwetter, mit auch wieder kalt und der Wind ist kalt.
Das ist wie in der Schweiz waren, hat es durchgehend geregnet.
Aber das macht überhaupt nichts, dann ziehe ich mir halt einen Pulli an. Also wenn ich abends im Garten stehe und die Büsche und wir haben halt bei der neuen Solaranlage, darunter ist jetzt ein Blumenbeet mit Solarwendel und so Kram drin.
Solarwendel?
Ja.
Wow. Scheiße. Energiepflanzen nennt man
das. Das war aus Versehen. So, und dann stehe ich da mit dem Gartenschlauch und gieße die Blumen und gieße dann die Büsche, die wir neu gepflanzt haben. Der Rasen wird bei uns nicht gesprengt, weil ist egal. Und das macht mich einfach glücklich im Moment. Das ist cool. Es ist so eine Tiefenentspannung. Sehr gut. Ja.
Ja, ich glaube, bei mir ist das auch, weil ich diesen neuen Roller habe und wenn man sowas hat, dann will man ja auch durch die Gegend knattern. Und das geht die ganze Zeit nicht, weil immer, wenn ich Zeit habe, ist es irgendwie am Regnen, weil ich dann mal wieder Aufzeichnung und dann denkst du, ja, dann fahre ich heute Nachmittag eine Runde damit. Nein. Shit.
Ich bin auch im Moment so sportlich wie schon wieder lange nicht, weil ich irgendwie jeden Tag laufen gehe im Moment, was ich gar nicht wollte, aber es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich jetzt einfach jeden Tag meine 4 Kilometer Runde drehe.
Ja, fein.
Wunderbar. Das ist sehr gut. Nö, mir geht's bestens. Übermorgen ist Blutspenden. Da achte ich dann immer besonders auf meine Gesundheit.
damit sie nicht petzen. Ne?
Damit sie nicht schimpfen. Ich habe jetzt auch ein neues Blutdruckmedikament. Da hatte ich vorher Ramipril und jetzt bin ich auf irgendeinem anderen Zeug, weil das nicht gereicht hat irgendwie. Ich war mal so knapp über den 140 im systolischen Druck und jetzt bin ich da drunter und alles okay. Nö, ich hab nichts zu klagen. Das Einzige, was mich, wo ich deine Hilfe bräuchte, ist ein Gedanke, den ich letztens beim Einschlafen hatte. Und ich weiß, dass es eine Scheißidee ist und du wirst sie mir um die Ohren hauen und dich kaputt lachen über meine Naivität.
Was, trittst du wieder bei den Grünen ein? Oder?
Nee. Nicht. Oh Gott.
Hätte ja sein können.
Oh, wenn ich sehe, wie die jetzt mit dieser User-Chefin umgehen, meine Güte, ey, reißt euch mal zusammen.
Grüne Jugend, meinst du?
Grüne Jugendchefin, wie heißt sie denn?
Nizart, Jette Nizart.
Genau, Jette.
Nizart.
Meine Güte.
Die ist halt doof.
Voll Kloche.
Ja. Die ist halt doof.
Mach ja sein, dass sie doof ist. Ist doch scheißegal, ob sie doof ist. Die ist ja auch jung. Die ist bei der Grünen Jugend.
Genau.
Nicht irgendwie Bundesvorsitzende.
Und wenn der, weißt du, wenn der, wie heißt hier, der fleischgewordene Enkeltrick, Amthor, ja? Der darf sich korrumpieren lassen. Der kann Fotos mit Nazis veröffentlichen. Und da heißt es, der ist doch noch jung.
Ja.
Und das finde ich halt so schlimm, dass das überall mit zweierlei Maß messen. Ey, Leute, entweder staucht ihr alle gleich zusammen oder ihr lasst es ganz. Aber nicht die Grünen, die sind doof und darum hacken wir da drauf rum.
Ist besonders doof. So, und AKAP ist doch Folklore, das muss man doch kennen. Das ist doch.
Nein, das ist nicht Folklore. Das ist, zu glauben, dass das Folklore ist, ist ein Phänomen, ich sag mal, unserer Blase. Was auch immer diese Blase ist, das ist keine Folklore. All Cops are Bastards, das ist was du, ich sag mal so, einem normalen Menschen auf der Straße nicht als Folklore verkaufen kannst. Das ist so ähnlich, es gibt so eine, aus der Zeit der Piratenpartei noch, da hatten sie auch mal bei irgendwas, gab es einen Reply und der hieß Kill It With Fire. da gab es auch Aufruhr, die wollen was anzünden und so weiter. Und das hat, ein Teil der Leute hat es nicht verstanden, ein Teil der Rechten hat es taktisch missverstanden, um den daraus einen Strick zu drehen, so wie es jetzt mit der Chefin der Grünen Jugend passiert. Das ist ja auch taktisch missverstehen, was da gemacht wird. Aber Kill It With Fire ist eigentlich Folklore. Das ist ein Adventure-Spruch, also, ne, ein Graphic-Adventure-Spruch. Ne, du findest ein so und so oder dich greift ein Monster an, du hast Streichhölzer, was machst du? Kill It With Fire.
Ja.
Das ist damals komplett in die Hose gegangen, dieser Spruch. Und genauso ist es mit ACAP. Da können du und ich und wer auch immer sonst in unserer Blase sitzt, aus welchen Gründen auch immer, wir können darüber feixen, weil es Folklore ist, weil wir genau wissen, ist halt überhaupt nicht so ernst gemeint. Aber ich sag mal so, der Normalbürger, der kann da, glaube ich, nicht drüber lachen. Da wäre ich vorsichtig. Trotzdem, du hast recht.
Ich kann,
das ist eine Frechheit, wie mit der umgegangen Folklore,
über die ich auch nicht lachen kann. Also wenn hier Leute mit grünen Hüten und Gewehren durch die Straßen ziehen, kann ich da auch nicht drüber lachen. Aber es ist halt Folklore.
Das ist nicht Folklore, Tobias, das ist Tradition.
Tradition ist Peer Pressure from Dead People.
Genau. Nein, das ist tatsächlich Folklore, ja. Das Schöne an Traditionen ist ja, dass sie sich weiterentwickeln. Und das machen die Leute mit den lustigen Hüten und den Schießgewehren nicht unbedingt, ja. Ganz im Gegenteil. Also viele von denen, ich kenne ja einige von denen, und die entwickeln sich eher zurück, habe ich das Gefühl.
Ja, nee, es geht
aber
nicht.
Aber was hast du denn für eine naive Idee, Tobias?
Die naive Idee ist, also was mich besonders belastet im Moment, wenn ich auf die aktuellen Weltgeschehen schaue oder auch nur auf Deutschland, ist, dass wir keine gemeinsame Wahrheit mehr haben. Dass es einfach Leute gibt, die in einer anderen Wahrheitswelt leben als ich.
Ne? Ja, das war aber schon immer so, oder?
Das war sicherlich zu einem gewissen Maße schon immer so.
Dorftrottel kennen sich jetzt alle
durchs Internet. Aber das geht ja bis ganz nach oben hin. Also wenn der Präsident des einflussreichsten Landes der Welt, der USA, irgendwie mit Verschwörungsmythen um sich wirft und halt Lügen erzählt, also nachweisbare Lügen, dann das hat halt einfach eine andere Dimension mittlerweile. Ja. Und das war ja in Deutschland jetzt nicht anders. Im Wahlkampf wurden halt auch wahnsinnig viele Unwahrheiten verbreitet. So, und ich brauche ja nicht mit dir über Medienkritik zu reden.
Nein.
Dann wissen wir alle, wie deine Haltung dazu ist. Aber ich halte es für ein großes Problem, dass wir im Live-Fernsehen halt immer wieder Leute hinstellen, die Unwahrheiten kundtun.
Ja, aber das Fernsehen will das so.
Behaupten, das Fernsehen will das so. Die Frage ist, müssen wir das so wollen? Also müssen wir das so dulden? Und wir fragen uns natürlich immer, warum machen die Medien das? Können die Medien damit nicht aufhören? Und da war halt meine Idee, können wir die nicht zwingen? Also können wir nicht per Gesetz oder per Regelung oder durch Einflussnahme auf den Rundfunkstaatsvertrag oder so? Also was ich machen wollte, ist eine Petition. Entweder beim Bundestag oder über Campact oder irgendwie so, die bewirkt, dass Menschen, die wiederholt vielleicht beschränkt auf den öffentlichen Rundfunk, weil man auf die Privatsender sowieso keinen Einfluss hat, aber irgendwie, dass Menschen, die wiederholt die Unwahrheit behaupten, einfach nicht mehr im Live-Fernsehen vorkommen dürfen. Das bedeutet, dass...
Nein, das geht nicht. Das ist grundgesetzwidrig.
Warum?
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift, Bild und frei zu äußern, zu verbreiten, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Wichtig an der Stelle ist Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, völlig klar.
Solange das nicht illegal ist, ja, Absatz 2, was die da machen, was die da reden, kannst du ihnen nicht verbieten, dass sie das da reden, beziehungsweise dass sie andere das reden lassen. Ich glaube, der Ansatz ist ein anderer, den du fahren müsstest, und zwar nicht sagen, wir machen jetzt machen das auf den Weg der Verordnung oder rechtliche Intervention oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, dass das nur funktioniert, indem man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Sender, das sind sehr viele, bei der persönlichen Ehre trifft. Weil, was den wenigsten Leuten nicht klar zu sein, was den meisten Leuten nicht klar zu sein scheint, es ist so was, was mir immer wieder auffällt. Dann ist wieder irgendeiner, redet wieder Schwachsinn bei irgendeiner Talkshow und hinterher ist wieder, das ZDF, die ARD, der WDR, was auch immer. Nee. Wenn, keine Ahnung, wie heißen die? Ich weiß noch nicht mehr, wie die heißen. Wenn Frau Illner nicht möchte, dass jemand Bestimmtes eingeladen wird, wird der nicht eingeladen. Das ist letztlich die Entscheidung der Chefs dieser Sendungen, was da passiert. Und es ist auch die Entscheidung der nachgeordneten Leute. Wenn die CVDs, wenn die Redakteure und Redakteurinnen, irgendwelche Moderatoren nicht wollen, dass Leute zu Wort kommen, dass Leute eingeladen werden, dass irgendwas passiert, dann passiert das auch nicht. Das heißt, es ist die Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen Mitarbeiterin in diesen Sendern. Niemand von denen ist gezwungen, beispielsweise AfD-Funktionäre live on air zu lassen. Niemand. Niemand ist gezwungen und niemand kann dazu gezwungen werden. Das heißt, über diese Schiene würde ich kommen. Ich finde deine Idee überhaupt nicht naiv, dass da irgendwo ein Hebel angesetzt werden muss. Aber ich glaube, so wie du ihn ansetzen willst, das würde nicht funktionieren und diese Petition würde gar nicht erst in den Ausschuss kommen.
Das, was du vorschlägst, ist aber, also das haben wir jetzt über Jahre probiert. Du in Übermedien hast dich darüber aufgeregt, die haben E-Mails bekommen, die haben Briefe bekommen, die haben sich, Menschen haben sich schon beschwert.
Wir haben das interessiert nicht
die anscheinend nicht. Doch, ich glaube, das haben wir schon zu Genüge probiert.
Maybrit Illner ist doof. Das bringt nichts. Ja? Das ist viel eher ein Holger Klein. Warum machst du das? Nehmt die Leute, die das unmittelbar verantworten, in die Pflicht.
Aber das sind sie doch schon gefragt worden. Dann sagen sie, wir wollen sie inhaltlich stellen oder irgendwas. Oder wir nehmen die jetzt auseinander. Und anscheinend verstehen sie das nicht oder wollen das nicht verstehen oder glauben nicht, dass der Kampf verloren ist. Dass sie gegen solche Menschen, die halt bewusst Unwahrheiten einsetzen, dass sie da keine Chance haben mit ihrem inhaltlich stellen. So, lass mich kurz noch irgendwie erklären, warum ich nicht glaube, dass ich damit die Meinungsfreiheit einschränke. Denn hier wäre es mal ganz gut, wenn man auch mal in der Öffentlichkeit diese Unterscheidung zwischen Tatsachenbehauptung und Meinung klarzieht. Ne, ich kann ja der Meinung sein, dass eine flache Erde irgendwie toller wäre, aber wenn ich behaupte, die Erde ist eine flache Scheibe, obwohl alles dagegen spricht und die nachweisbare Wahrheit ist, dass die Erde eine kugelartige Form hat, dann ist das halt einfach eine Unwahrheit. So, und wir können ja mit Faktenchecks rausfinden, was von dem Gesagten eigentlich stimmt. Das tun wir ja schon. So, das Problem an den Faktenchecks ist, die kommen erst nach 2-3 Tagen und sind dann auf tagesschau.de hinter irgendeiner Rubrik versteckt.
Ja.
So, wo sie niemand findet.
Naja, reden wir ja häufig drüber. Aber
das heißt, wir wissen ja schon, dass gelogen wird, dass Unwahrheiten behauptet werden. So, und irgendwie scheint es nicht zu klappen, solche Leute immer nur asynchron zu Wort kommen zu lassen und das gleich einzuordnen in, übrigens, das hier war gelogen, das hier ist falsch, das ist falsch. Ne, das funktioniert nicht, dass man quasi...
Am Ende ist es nur eine Frage des Geldes, also es ist eine Frage der Allokation.
Es wird halt nicht gemacht.
So, ja, genau.
Und
ja. Es soll mir keiner sagen, das geht nicht. Das geht schon. Es müssen nur Gelder von einer Ecke in die andere transferiert werden, um die Redaktion an entsprechenden Stellen entsprechend zu stärken. Personal
das kostet doch gar nichts. Wenn man unbedingt AfD-Funktionäre zu Wort kommen lassen will, dann macht man das halt, dann geht man hin, lässt sie in ein Mikrofon sprechen, aber macht das halt nicht live, sondern tut das irgendwie aufs Band. Und wenn man einen Faktencheck macht, dann macht man halt erst den Faktencheck und sendet es dann, wenn man den Faktencheck drumherum stricken kann. So, das kostet doch nicht mehr.
Doch, also du brauchst einfach mehr Personal, das diese Fakten checkt. Und dieses Personal ist ja erstmal nicht vorhanden. Weil diese Teile...
Das haben wir doch schon, Faktenchecks.
Diese Teile der Redaktion sind aber nicht darum, dass diese Faktenchecks kommen ja 3 Tage später, weil da eine Pappnase dran sitzt und den Faktencheck macht.
Ja, du musst dann aber 7 halt hinsetzen. 3 Tage später.
Ja, dann ist es nicht mehr aktuell. Funktioniert halt auch nicht. Ja, du kündigst so eine Sendung an, also du überlegst dir, wir machen so eine Sendung. Heute Abend, 21.45 Uhr, haben wir 5 Gäste. Das überlegst du dir vielleicht einen Tag vorher oder 2 Tage vorher. Also wir wollen gerne Dienstagabend diese 5 Gäste haben. Verschickst du Einladungen, fragst rum, kriegst dann Rückmeldungen. Wenn du Glück hast, hast du Dienstagmorgen, weißt du, wer abends alles in deine Sendung kommt. So, dann ist die Aufzeichnung der Sendung irgendwie zu einer mehr oder weniger humanen Uhrzeit um 18 Uhr. Wird dann aufgezeichnet, dann wird ein bisschen was geschnitten, weiß der Geier, was sie dann noch alles machen. Um 21.45 Uhr wird es gesendet. Das ist das höchste der Gefühle, was du da strukturell finden kannst.
Zu sagen, dann laden wir in solche Sendungen, die live sein müssen, weil sie...
Tobi,
weil sie
komm nicht mit Moral. Komm jetzt nicht mit Moral. Das ist der falsche Moment. Die Frage ist doch, das ist doch ein strukturelles Problem, was ich gerade beschreibe. So. Das höchste der Gefühle ist, dass du vielleicht irgendwie 2-3 Stunden vor Ausstrahlung dieser Sendung die Sendung fertig hast und mit dem Faktencheck anfangen kannst, wenn es keine Live-Sendung ist. Wenn es eine Live-Sendung ist, kannst du das sowieso nicht. Was du brauchst, um so schnell Faktenchecken zu können, ist Personal. Und zwar sehr viel Personal und sehr hochqualifiziertes Personal. Und das kostet Geld. Und dieses Geld muss irgendwo anders herkommen, weil es das Geld ist ja schon verteilt, nicht? Das ist das Problem. Es ist überhaupt keine moralische Frage gerade. Wenn wir das moralisch diskutieren, dann würde ich sofort hingehen und würde diese Sendungen, also diese Talkshows, diese vermeintlichen, würde ich verbieten. Die würde ich vom Sender nehmen, weil die schaden nur.
Das weiß ich gar nicht, ob das notwendig ist. Aber wenn man einfach nur sagt, in Live-Sendungen dürfen halt nur Leute sein, die nicht regelmäßig Unwahrheiten verbreiten.
Man könnte es auch anders machen. Man könnte sagen, so, wir haben drei Faktenchecker hier sitzen, die überprüfen das live. Eigentlich könnte man ja auch, also.
Und dann ist bei Lanz so ein.
Nee, dann sagst du einfach.
So ein Schleudersitz eingebaut.
Three strikes and you're out. Der, ja. Du hast jetzt zum dritten Mal die Unwahrheit.
Aber mit sagst, Schleudersitz, bitte.
Schönen Abend. Genau. So, aber, nee, so rutsche nach unten in so einen Shark Tank, wie bei Bond. Weißt du, so. Piranhas, genau. Sowas könntest du natürlich machen. Was man aber zum Beispiel den Moderatorinnen und Moderatoren dieser Sendung vorwerfen muss, ist, dass die dramatisch schlecht vorbereitet sind auf ihre Gäste. Die Gäste kommen ja dahin, nicht um progressiv zu sein, um neue, ungewöhnliche Ideen zu diskutieren oder so, sondern die kommen dahin, um das zu verbreiten, was sowieso ihre Talking Points sind. Ich habe lang genug Politiker interviewt, ich habe lang genug Leute interviewt, die irgendeine Message hatten. Du wusstest immer schon, okay, wenn ich die Frage stelle, wird er das antworten. Also wird er entweder das antworten oder das antworten. Je nachdem, was er antwortet, stelle ich die Frage oder die Frage. Auf die wird er dann, das heißt, du hast dann irgendwann so einen kleinen Entscheidungsbaum als Interviewmanuskript, wenn du so willst. Und das würde ich zum Beispiel gerne mal bei diesen ganzen Talkshow-Moderatorinnen und Moderatoren sehen. Das sehe ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob das Faulheit ist. Ich weiß nicht, ob das Inkompetenz, ich keine Ahnung, was das ist. Oder ob die das richtig finden, was da passiert. Also du merkst, ich bin völlig bei dir. Ich glaube nur, dass dein Ansatz der falsche ist. Ich glaube, was funktioniert ist, wenn du, weißt du, wenn du zu mir vor, wann durfte ich noch Radio machen, wenn du vor mir zu 6 Jahren gesagt hättest, Holger, ich habe zum dritten Mal gehört, dass du einen AfD-Funktionär interviewt hast. Warum machst du das? Und nicht loslässt und mich wirklich darauf festnagelst, dass ich das nicht machen muss.
Und, okay, und wenn wir das sagen und es hilft nichts, wer müsste es dann sagen? Also wer kann zu alle. Frau Maischberger und zu Frau Illner hingehen und das machen?
Und es muss auch nicht Frau Maischberger sein. Wenn Frau Maischbergers Redakteure und Redakteurinnen sich weigern, bestimmte Gäste anzufragen, bestimmte Art und Weise die Sendung vorzubereiten, wenn die komplette Redaktion sagt, wir wollen das nicht, dann passiert das nicht. Und wenn du ein bisschen tiefer gehst, es muss ja nicht Maischberger sein oder sonst wer.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch nicht ausreichend passiert ist. Also da gehe ich nicht mit. Also
natürlich ist das nicht ausreichend passiert. Wo denn? Wie denn? Ja. 80 Millionen Einwohner. Jeder und jede kennt irgendwen, der irgendwas mit Medien macht. Und wenn all die Stabilen, all die Medienschaffenden den ganzen Tag nerven würden damit, dann würden die vielleicht mal ans Nachdenken kommen. Und man kann mit denen ja auch vielleicht diskutieren. Das ist so ein so vielschichtiges Problem, ey. Du musst dir mal vorstellen, also man muss nicht bei Maischberger anfangen, ja, weil das sind so Leuchtturmmoderatorinnen, die existieren auch in einer anderen Welt. Und man darf auch nie vergessen, das sind mutmaßlich Multimillionäre, diese Moderatoren und Moderatorinnen, die diese Fernsehsendungen machen. Das heißt, diese Menschen haben so viel Geld, dass ihnen prinzipiell erstmal egal sein kann, welche Verhältnisse in unserem Land herrschen. Hauptsache, sie können ihre Sendungen machen. Das ist das eine. Aber du kannst natürlich auch viel tiefer ansetzen. Du zum Beispiel kennst einen ehemaligen Lokalradiomoderator, nämlich mich, ja? Oder Regionalradiomoderator. Geh mir doch die ganze Zeit auf den Sack. Geht doch den Redakteuren, von denen ihr wisst, dass sie für solche Sendungen arbeiten, den ganzen Tag auf den Sack. Lass die nicht los. Das Problem ist, die stellen sich und sagen, ja, wir müssen das ja machen. Ich halte das für gelogen, weil noch nie jemand überprüft hat, ob die das müssen. Ladet die doch mal alle nicht ein. Lasst doch die Rechten mal klagen. Lass es doch mal gerichtlich feststellen. Aber diese Diskussion, die gibt's ja überhaupt nicht, sondern es wird einfach gesagt, nee, wir sind dazu ja verpflichtet, was will man denn da machen?
Und ich habe zum Beispiel einen ganz netten Podcast von diesem Ingo Zamperoni ganz gerne gehört über Amerika mit seiner Frau zusammen. So, das habe ich total gerne gehört. Und dann war Wahlabend und die AfD ist irgendwie zweitstärkste Kraft geworden. Und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als, ich glaube, es war Tino Chrupalla irgendwie zu interviewen. Nee, es war Alice Weidel sogar, glaube ich. Zu interviewen und zu fragen, ja, was ist denn jetzt Ihr Angebot an die CDU? Und das war irgendwie so wirklich auch sehr darauf ausgerichtet, sie darüber reden zu lassen, wie sie denn jetzt in die Regierung kommen. Ganz, ganz schlechtes Interview und einfach nur Bühne für jetzt kommt der Faschismus. Und seitdem kann ich diesen Podcast nicht mehr hören, ich kann den Typen nicht mehr ernst nehmen. Falls den jemand persönlich kennt, bitte auf den Sack gehen.
Was diesen Leuten abgeht, ist Erkenntnis. Ein bestimmtes Maß an Erkenntnis oder eine bestimmte Distanz auch zu sich selbst. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ich habe es versucht, ich habe festgestellt, in den bestehenden Strukturen bin ich dem nicht gewachsen, also interviewe ich diese Leute nicht mehr. Das kann man sagen, kann man machen. So, und wenn Zamperoni sowas sagt, möchte ich mal erleben, dass der Intendant hingeht und ihn zwingt. Das glaube ich nämlich nicht.
Ja, aber dann auch die Tagesthemen moderieren darf, ist halt die Frage.
Also ich glaube, das ist dann deren Sorge. Und sowas, ne? Und wenn, weißt du, und wenn sie Zamperoni deswegen rausschmeißen sollten, dann würde ich erwarten, dass Zamperoni zu seinen Kolleginnen und Kollegen geht und sagt, Leute, ihr seid dem auch nicht gewachsen. Bitte macht mit. Lass den Scheiß. Hör auf. Und das Problem ist aber noch viel tiefer gehend. Ich sagte eben, es ist ein Allokationsproblem. Also, ne, knappe Mittel zu verteilen in diesem System. Das Geld ist knapp. Es gibt nicht viele. Es gibt nicht genug Redakteurinnen und Redakteure, um alleine schon eine Radiosendung, die du nachmittags von, weiß ich nicht, 16 bis 19 Uhr hörst, um alleine eine solche Radiosendung sauber und stichfest, sag ich mal, mit Inhalten zu bestücken. Da passieren Dinge, also es gibt den Begriff der Flucht ins Interview. Ja? Eigentlich müssten wir das Thema irgendwie so aufbereiten mit Einordnung und sonst was. Wer soll denn das machen? Ja, haben ja nicht genug Leute. Ja komm, fragen wir doch mal den und den Experten an nach einem Interview. Ne? Hm. Dann haben wir zwei Vorteile. Wir haben ein bisschen Ressourcen gespart, weil der Redakteur nur ein, zwei Telefonate machen musste. Und wir haben eine Einordnung, für die wir nicht selbst zur Verantwortung gezogen werden können, hat ja der Experte gesagt. Das heißt, du hast einerseits dieses strukturelle Problem mit Geld, mit dieses Allokationsproblem. Und über dieses Allokationsproblem, das ist ja nicht neu, das ist ja Jahrzehnte alt, ja, und es wird immer schlimmer. Über dieses Allokationsproblem lernen natürlich die MitarbeiterInnen in diesen Häusern eine bestimmte Arbeitsweise, eine bestimmte Herangehensweise an den Job, ein bestimmtes Selbstverständnis. So, und wenn 10-mal die Flucht ins Interview geklappt hat, ja, warum sollst du dich denn dann noch hinsetzen und einen Beitrag schreiben von 3,5 Minuten oder sowas? Du hast eine ganz fürchterliche Gemengelage, im Grunde wie so ein Wollknäuel aus erlernten Abhängigkeiten, aus zu wenig Geld, zu wenig Personal. Das heißt, der Druck, der auf Maischberger gemacht werden müsste, der müsste eigentlich aus ihrer Redaktion kommen. Aber ich bin sicher, dass die Redaktion gar nicht die Kraft, die Muße und den Raum dafür hat, sondern dass die froh sind, wenn sie ihren Job geschafft kriegen.
Und deswegen glaube ich, dass dieses persönliche Ansprechen und persönlich zur Kandare nehmen, dass das halt durchaus schon passiert, aber eben nicht ausreicht. Und deswegen überlege ich ja, ob man über eine allgemeine Regelung da zumindest den quasi helfen kann und sagen kann, ihr nicht nur ihr müsst es nicht tun, sondern ihr dürft es auch nicht. Übrigens nicht live.
Wer soll das denn regeln?
Ja, weiß ich nicht. Du weißt, du bist doch der Pressespezialist.
Okay. Also wie funktioniert öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktioniert so, dass die Bundesländer, ne, die tun sich zusammen und die bestellen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bestimmtes Programm. Ja, darum ist das, was die machen, immer dann, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, wir brauchen 80 Cent mehr, dann rasten halt irgendwie die Hälfte aller Ministerpräsidenten völlig aus und will am liebsten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschalten. Das ist so ziemlich das Verlogenste, was Medienpolitik überhaupt zu bieten hat hier in diesem Land.
Das heißt, die Länder könnten das entsprechend bei den Anstalten bestellen.
Genau, die Länder müssen die Staatsverträge.
Das heißt, ich muss mich nicht an den Bundestag wenden, sondern ich muss mich an Niedersachsen wenden.
Du musst die Landesregierungen dazu bringen, in der Mehrheit oder sogar einstimmig Rundfunkänderungsstaatsverträge zu machen. Was die machen ist, die bestellen eine bestimmte Art Rundfunk, dann sagt der Rundfunk, okay, das können wir liefern, das kostet so und so viel. Mhm. Und dann regen sich die Politiker auf. Das Verlogene daran ist, ihr habt's bestellt. Ja? Ihr könnt jetzt nicht sagen, nee, das wollen wir nicht. Ihr habt's bestellt. Das heißt, bei der Bestellung muss das geändert werden. Ja. Und da wünsche ich dir viel Spaß. Bayern, Sachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, vielleicht noch ein bisschen Niedersachsen. Ihr habt eine linke Regierung da, ne? Nee. Was habt ihr? Schwarz-Grün, oder?
Wir hatten Stefan Weil, SPD, da ist jetzt aber ein anderer. Ich habe vergessen, wie er heißt. Mirsch? Nee, Mirsch ist ja im Bundestag.
Die kriegst du ja noch nicht mal unter einen Hut, wenn es darum geht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu beschneiden. Selbst das schaffen die nicht in ihrem Bestellprozess.
So, und es gab ja auch eine Analyse, ich glaube, kurz nach der Bundestagswahl, welche Partei oder welche Politiker in Social Media am meisten Unwahrheiten verbreitet haben. Und da war führend überraschenderweise, weiß ich nicht mehr, war führend oder abzüglich der AfD vielleicht, war führend der Markus Söder. Und der ist ja, glaube ich, in der Landesregierung.
Ja, glaub ja, der ist Bratwurst-Influencer, glaube ich, ne? Deine Idee ist toll. Ich finde, dass da auch ein dringender Bedarf ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man das, ich sag mal, ordnungsrechtlich durchsetzen könnte.
Ich könnte ja mal versuchen, ein Interview mit Ingo Zamperoni zu gewinnen und ihn zu fragen. Könntest du das nicht machen bei Übermedien?
Ja, aber wozu? Die Antwort ist klar, die da kommt. Wir sind als öffentlich-rechtlicher Rundfunk dazu verpflichtet,
lieber allen Ingo, die gleiche bist Zeit du, an alle eine gleiche. Bist du eigentlich schon genügend genervt worden mit der Frage, warum du das eigentlich machst? Achso, und der sagt, ja gut, aber da liegt er ja falsch.
Ja, du musst eigentlich müsste mal hingehen und versuchen, Ingo Zamperoni zu der Erkenntnis zu bewegen, dass es komplett sinnlos ist, wenn nicht sogar schädlich, solcherlei Interviews zu machen.
Ja, der hat jetzt Hörer verloren. Also wahrscheinlich ja nicht nur mich.
Das weiß ich nicht. Also das kann ich beurteilen. Aber ich glaube, dass das der einzige Weg ist, dass bei den Kolleginnen und Kollegen oder ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es nichts bringt, beispielsweise AfD-Funktionäre und Funktionärinnen live zu interviewen.
Oh, mir geht es überhaupt nicht um Parteipolitik, ehrlich gesagt, sondern mir geht es um Individuen, um Personen, die diesen Mechanismus, ich werfe mit Lügen um mich, benutzen. So, und dazu ist niemand gezwungen. Also AfD-Menschen haben wahrscheinlich kaum eine andere Chance. Aber es gibt ja auch Unionspolitiker, die das gerne machen. Also unser jetziger Bundeskanzler hat ja auch schon Unwahrheiten verbreitet im Wahlkampf, live im Fernsehen. Und das müssen die nicht. So, das machen sie, weil sie denken, sie kommen damit durch, weil sie wissen, die Journalisten kommen damit nicht klar. Und weil der Faktencheck sowieso erst in 2 Tagen kommt und den liest keiner. So, wenn sie aber wüssten, ich kann das genau 3-mal machen und dann laden die mich nicht mehr ein, dann würden sie es einfach nicht mehr tun. Also die Anständigen, die würden es, glaube ich, einfach, die würden ihre Rede anders strukturieren. Ja,
vermute ich auch. Aber wie kannst du wissen, jetzt so als Moderator, du hast eine Live-Sendung, wie kannst du wissen, dass der Typ, der da gerade die Unwahrheit sagt, lügt und sich nicht einfach nur täuscht?
Deswegen sage ich auch Leute, die die Unwahrheit behaupten. Also du musst,
ja, genau, wenn er kann sein, dass er sich täuscht. Also nicht, dass er lügt, dass er wieder besseres Wissen die Unwahrheit sagt.
Also eine Lüge ist ja eine Unwahrheitsbehauptung wieder besseren Wissens. Das ist richtig, genau. Also wenn ich schon weiß, dass es unwahr ist. So, aber
naja, das ist nicht leicht. Und dann kannst du noch hingehen, dann kannst du sagen, na ja gut, dann verklage ich jetzt den Sender oder die Sendung. Und dann ist der Sender in der Pflicht, vor Gericht zu beweisen, dass der Politiker, der da in der Sendung gesessen hat, wissentlich die Unwahrheit gesagt hat.
Wie gesagt, also wenn ich 3-mal die Unwahrheit sage und behaupte, ne, also ich behaupte, die Erde ist flach. Nicht, ich meine, die Erde wäre schön, wenn sie flach wäre, oder ich finde, dass die Erde flach ist.
Gefällt mir.
Sondern ich behaupte, die Erde ist flach. Ich behaupte, da kommen haufenweise Messermänner, oder ich behaupte, es finden täglich Massenvergewaltigungen statt. So, da kann ich mich ja irren. So, vielleicht habe ich es einfach nicht gewusst, dass es nicht der Fall ist. So, aber das ist eine Unwahrheitsbehauptung. Wenn mir das 3-mal passiert, dann habe ich offenbar nicht genug Ahnung von der Materie, über die ich rede. Ich kann mir auch aussuchen, worüber ich rede. Ne, wenn ich gefragt werde, wie oft finden eigentlich Massenvergewaltigungen in Asylwohneinheiten statt, dann kann ich einfach sagen, ich weiß es nicht. Die Information fehlt mir. So, das ist besser, als zu einfach aus dem Blauen zu behaupten, da finden täglich Massenvergewaltigungen.
Die Frage bekommst du ja gar nicht gestellt. Du bekommst ja irgendeine Frage gestellt.
Und du kriegst eine Frage gestellt und dann redest du irgendeinen Scheiß. So. Und den Scheiß hast du dir vorher zurechtgelegt. Und ich kann mir doch überlegen, behaupte ich hier etwas, was irgendwie nachweislich falsch ist? Oder prüfe ich es vielleicht selber, bevor ich es behaupte?
Als Politiker, ja, das machst du doch nicht. Wenn du Populist bist, machst du das doch absichtlich.
Genau, so. Und die Leute, die das bewusst nicht machen, die...
Ja, aber woher willst du denn wissen, dass sie es bewusst nicht machen? Wir drehen uns gerade im Kreis. Du kannst doch überhaupt nicht wissen, ob jemand da gerade bewusst, willentlich, was weiß ich, was populistisch redet. Wenn das jetzt irgendeiner von der AfD ist, dann kann man sich das denken. Aber man muss es
ja. Wir waren doch darüber eingekommen, dass die Leute, die in solche Shows gehen und da was sagen, vorher wissen, was sie sagen. So, und durch eine neue Regelung, wie ich sie vorschlage, wären die Vernünftigen dazu quasi aufgefordert, ihre Behauptungen, die sie da stellen, vorher einmal zu prüfen, ob das überhaupt stimmt. So, und wenn sie nicht stimmen, dann behaupten sie sie halt einfach nicht. So, und die Populisten, die einfach irgendwas behaupten, ja, dann haben sie sich vielleicht geirrt. Wer sich aber dreimal... Aber
Tobi, im Eifer des Gefechts, im Eifer des Gesprächs, habe ich mich in Rage geredet und dann habe ich das so gesagt, das weil passieren. Ich dachte, das wäre so.
Dann wollen
wir dich
einfach nicht mehr im Live-Fernsehen sehen. Ist doch nicht so schlimm. Dann kannst du halt in der asynchronen Medienberichterstattung...
ja, aber ich bin der Vorsitzende der Holgi-Partei und jetzt laden sie ständig den Vorsitzenden der Tobi-Partei an. Dann müssen
Nein,
sie
wir können
auch
den
einladen.
Zweiten Vorsitzenden einladen. Wir können ja gucken, ob irgendwer anders in deinem Laden irgendwie vernünftige Sachen sprechen kann.
Dann gehen wir mal davon aus, das ist irgendwie, also dass ich das jetzt so sinnvoll finde, wie du es präsentierst. Wie setzt du das durch? Wer und wie?
Ja, das stimmt. Also daran hakt es halt. Ne? Der Petitionsausschuss.
Der ist dazu nicht da.
Der ist dazu nicht da.
Medien sind Ländersache.
Scheiße. Kann man das in einem Land vorziehen? Also kann man
theoretisch ja. Ja klar, du kannst sagen, Bremen macht jetzt einen neuen Rundfunkstaatsvertrag.
Da gibt es ja auch Petitionsausschüsse, oder, in den Ländern?
Ich denke bestimmt. Ja, ne? Habe ich ja. Mich ehrlich gesagt noch nie drum gekümmert.
Vielleicht mache ich mal eine Petition im niedersächsischen Landtag.
Ich bin aber nicht sicher, da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachgucken, ob die Staatsverträge, nee, die machen die Länder mit ihren Landesrundfunkanstalten tatsächlich, ja. Also theoretisch wäre es möglich, dass ein einzelnes Bundesland, zumindest nach meiner Kenntnis, kann jetzt auch sein, dass ich die Unwahrheit sage, nach meiner Kenntnis ist es möglich, dass ein einzelnes Bundesland so etwas bestellt. Du wirst dann aber trotzdem Klagen sehen. Du wirst Klagen sehen von den Leuten, die da gerne interviewt werden wollen. Und ich glaube, du würdest auch Klagen sehen von den Anstalten selbst, die das als Eingriff in die Rundfunkfreiheit betrachten würden. Weil das ist deren Job und deren alleiniger Job zu bestimmen, wie Rundfunk geht.
Ja, aber den machen sie halt nicht.
Ja doch, funktioniert doch. Was ist denn eigentlich das Problem? Ach so, was würdest du schätzen, wie viele Prozent der Bevölkerung würden da mit dir übereinstimmen?
Dass man in Live-Sendungen keine Lügen mehr hört?
Genau, dass man populistische Unwahrheiten. Die Leute wollen den Scheiß doch hören. Guck dir doch mal die Wahlergebnisse. Also ich bin da total, ich bin wenig zuversichtlich, dass du da mit mehr als 20-30% der Bevölkerung hinter dich kriegst. Der Rest wird auf die Populisten reinfallen, die sagen, die wollen uns mundtot machen.
Ja, also davon gibt es sicherlich 25%, die das für Zensur halten. Ja. Und
darum sage ich, ich würde solche Talkshows vom Sender nehmen. Wenn ich irgendeine Macht hätte, wenn ich Intendant wäre oder sowas, das Erste, was ich machen würde, ist Talkshows vom Sender nehmen.
Aber wenn du Intendant wärst, dann könntest du doch einfach sagen, wir laden solche Menschen nicht mehr ein, die hier.
Nee. Da wird es dann wieder so kompliziert, wie ich eben gesagt habe. Hat er die Unwahrheit, hat er gelogen oder hat er sich getäuscht? Ich würde es auch darauf ankommen lassen als Intendant, dass ich von Nazis verklagt würde. Weil ich sagen würde, diese Leute kommen nicht mehr live vors Mikrofon. Wir können über alles reden, wir können mit denen reden, alles können wir machen, aber die kommen nicht mehr live vors Mikrofon. Und jetzt bilden wir hier mal eine Taskforce, heißt das ja, der Arbeitskreis heißt ja heute Taskforce. Jetzt bilden wir mal einen Arbeitskreis und dieser Arbeitskreis, der erarbeitet Programmformate, Sendungsformate, die es erlauben, solche Unwahrheiten unmittelbar als Unwahrheit zu entlarven, einzuordnen, nennen wir es einzuordnen. Kann man ja machen. Das kann man durch einen Ticker machen, der unten läuft. Das kann man auch machen durch Splitscreen-Sachen. Das kann man machen, indem, weiß ich nicht, in dieser Talkshow in der Ecke einer sitzt, der immer mal reinruft und sagt, das war falsch. Oder irgendwas kann man sich da
mit
überlegen.
Mit so einer großen Tröte.
Ja, genau. Ich habe irgendwann mal in einem Interview, was über 20 Jahre her, habe ich mal gesagt, ich wäre gerne der Typ, der in jeder Sendung von Sabine Christiansen ganz außen in einem Sessel sitzt und all die Dinge sagt, die die Moderatorin nicht sagen kann. Ja, Quatsch! Einfach mal so, ne? So. Ich würde das auch sehr begrüßen, wenn irgendein Haus, irgendein Land oder eine Intendanz den Mumm hätte, aber die haben halt alle keinen Mumm, wenn die den Mumm hätten zu sagen, so, das hört jetzt auf. Es reicht. Ja, die sind sehr groß. Ja, das ist irgendwie die Hälfte der Bevölkerung in Ostdeutschland, die hinter diesen Populisten steht. Es hört jetzt trotzdem auf. Und hier ist unser Vorschlag, wie wir damit umgehen. Wir adressieren, weißt du, die Themen, die diese Populisten adressieren, die sind ja nicht prinzipiell falsch. Ja, weil wenn es irgendwo stinkt, riechen es als erstes die Radikalen. Und man kann jedes beliebige Thema, über das die gerne reden wollen, kann man adressieren und man kann es adressieren, ohne diese Leute selbst zu Wort kommen zu lassen. So würde ich mir im Übrigen Politikberichterstattung insgesamt wünschen. Ich muss nicht ständig die Bundesgouvernante in der Tagesschau sehen, der mir in seinem komischen, patzigen Ton erklärt, dass ich ohne Nachttisch ins Bett muss. Das ist nicht, ich bin völlig auf deiner Seite, Tobi. Nur, glaube ich, ist dein Hebel dysfunktional.
Ich glaube auch, wir müssen da den richtigen Weg finden. Es war halt nur ein Weg, der mir irgendwie nachts beim Einschlafen irgendwie eingefallen ist.
Nee, ist ja super, weil ich glaube, ich habe das auch, ich rante ja ständig, aber ich glaube, in dieser Ausführlichkeit habe ich das noch nie beschrieben. Vielleicht kommt da ja dann irgendeine andere Idee
raus. Petitionsausschuss Niedersachsen. Landtag Niedersachsen, Petition, ja.
So, und alle Kolleginnen und Kollegen, die immer populistische Unwahrheitsverbreiter, oh Gott, die solche Lügner oder Unwahrheitserzähler ungefiltert live oder quasi live on air lassen, dabei bleibe ich, die sind persönlich verantwortlich dafür, dass das passiert. Und zwar jeder Einzelne und jede Einzelne.
Da gibt es ganz viele Petitionen. Hier ist eine Petitionsnummer 011-22-89-19, Verbot von Smartphones an öffentlichen Schulen.
Ja, das kann die Landesregierung auch relativ einfach durchsetzen. Ja, aber Verbot von dreimal Unwahrheit gesagt in der Talkshow, schwierig.
Haben auch erst 87 von 5000 Leuten mitgezeichnet. Erfolgreich dagegen war die Petitionsnummer 011-30-89-19.
Du hast keinen Bock mehr auf das Thema, ich merk's.
Sicherstellung
der Medizin.
Nein, ich interessiere mich gerade dafür, wie man in Niedersachsen, also in meinem Bundesland, so eine Petition stellt. Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung im Landkreis Wesermarsch. So, da gibt's anscheinend keine gute medizinische Notfallversorgung und deshalb haben 5139 Leute mitgezeichnet. Super.
Um den Gedanken mit der persönlichen Verantwortung nochmal zu Ende zu führen.
Bitte erklär nochmal.
Ich glaube, dass es im Wesentlichen eine unbemerkte, also bei den Kolleginnen und Kollegen eine unbemerkte Feigheit ist, die sie einfach so weiterarbeiten lässt. Weil natürlich in dem Moment, wo du sagst, ich mach das nicht mehr, gefährdest du deinen Job. Weil viele, also fast alle, die sowas, ich sag mal.
Da hast du mal bei mir eben gerade gesagt, es gibt doch Verträge. Als ich gesagt habe, Zamperoni
wird einen Vertrag haben. Ja, Zamperoni wird einen Vertrag haben. Ich hatte nie einen Vertrag. Ja. Und alle meine Moderatorinnen und Moderatorenkollegen hatten auch keine Verträge. Die RedakteurInnen hatten auch keine Verträge. Sonst waren alles freie Mitarbeiter. Ich denke mal, dass so jemand wie Zamperoni einen Vertrag hat. Ich glaube nicht, dass so einen freien Mitarbeiter die Tagesthemen moderieren lässt, weil freie Mitarbeiter können sagen, so morgen komme ich nicht. Aber vielleicht ein bisschen schlecht wäre für die Tagesthemen. Haben wir noch Moderatoren über? Haben wir noch Mods? Zwei noch?
Ist hast du noch die einer? Genommen? Hast du einen für morgen?
Gar keinen. das wird glaube ich, nicht so funktionieren. Nein, das ist einfach, du bist freier Mitarbeiter. Und die meisten, die ich so erlebt habe in meinem Leben, oder fast alle, waren abhängig von diesem Job, den sie da hatten. Also finanziell abhängig. Und das ist ja nicht nur eine finanzielle Abhängigkeit, sondern es ist natürlich auch eine soziale Abhängigkeit. Weil bei den Sendern, bei denen ich gearbeitet habe, das liefert natürlich auch ein enormes Sozialprestige. Ja, sagen zu können, ich moderiere bei Sender XY. Viele Leute heben dann die Augenbrauen und finden dich prinzipiell schon mal irgendwie toller als andere. Es gehen Türen auf, du kommst kostenlos auf Konzerte. Lauter solche Sachen. Du hast Fans. Ne? Das ist toll. Das ist das soziale Kapital, was da dahinter steckt. Das ist sehr, sehr viel. Jetzt hast du dieses Sozialprestige, was mit dem Job kommt. Und du hast eine wirtschaftliche Abhängigkeit von dem Job. Und dann kann ich auf eine Art auch verstehen, dass du sagst, oh, lieber mal nicht aufmucken. Und zu sagen, ich interviewe diese Leute nicht mehr, das ist halt richtig heftiges Aufmucken, weil damit machst du Unruhe in so einer Redaktion. Weil auf einmal müssen die sich überlegen, ja, was machen wir denn jetzt? Der will ja nicht mehr mit denen reden. Ja. Und das führt bei freien MitarbeiterInnen, denke ich, leichter dazu, dass jemand nächsten Monat nicht mehr im Dienstplan steht.
Gut, dann müssen wir an die Festangestellten und an die Leute, die solche Aufträge verteilen. Geh mal hin und sprich mit dem Krupalla. So, irgendwen gibt's doch, der das sagt.
Es ist, ich fürchte, das könnte ein unreformierbares System sein. In seiner Gesamtheit.
Das ist ein Problem. So können wir jetzt nicht in die Nachrichten gehen heute.
Doch. Guck mal hier. Südkorea.
Kurz.
Oppositionspolitiker Lee gewinnt vorgezogene Präsidentenwahl.
Ist das gut?
Das ist gut.
Schön.
Da war ja die Hölle los. Die haben doch jetzt irgendwie so ein halbes Jahr gefühlt irgendwie Aufruhr,
also Kriegsrecht, mit Notstand
und Zivilgesellschaft auf der Straße und so. Also das ist gut. Hoffe ich. Also man weiß ja nicht, was draus wird. Also.
Verteidigung. Weißes Haus. US-Präsident Trump nimmt am NATO-Gipfel in Den Haag teil.
Das ist natürlich die Chance, den Typen zu entführen.
Naja, das ist seine Chance, da den Laden richtig aufzumischen, ne? Irgendwie.
Ja,
und wird er irgendwelchen Quatsch fordern und alle werden irgendwie.
Alle werden so tun, als wäre er ein normaler Mensch. Das ist immer so das Unangenehme. Dieses, Leute, das ist ein geistesgestörter, wahrscheinlich noch nicht mal geistesgeschützt, er ist halt auf irgendwie so einem geistigen Entwicklungsstand von Kind mit unglaublich viel Geld.
Der will halt nur einfach alles kaputt machen, um sich selbst möglichst weit zu bereichern.
Möglichst reich, ja. Und das macht mich auch so fertig, dass über diese US-Regierung immer noch geredet wird oder berichtet wird, als wären das normale Leute. Ja, das sind mächtige Leute, aber das sind keine normalen Leute. Die sind irre. Was sie jetzt mit der NASA machen, hast du das mitgekriegt? Die schleifen die NASA um, ich glaube, 25% der Mittel streichen die denen. Damit ist das nächste James-Webb-Teleskop ist damit praktisch tot.
Und apropos NASA. Ich habe gestern und heute zwei Dinge gelernt über das Universum. Ich weiß nicht, wann du das nächste Mal mit Florian sprichst, aber also ich war geflasht.
Was, die Andromeda-Galaxie kollidiert doch nicht mit der Milchstraße?
Ja!
Ja!
Willen.
Um Himmel, was machen wir jetzt?
Ich habe mich schon so drauf
gefreut. Ich hatte mich so...
So das. Und heute wollte ich der Wahl zum Tor des Monats Mai von der Sportschau teilnehmen. Mhm. Also es gibt ja die Sportschau.
Entschuldigung, NASA?
Ja, öffentlich-rechtliches Fernsehen. So, Sportschau, Wahl des Tor des Monats gibt es irgendwie seit 70 Jahren oder
immer,
so. Und es ist selten, dass FC St. Pauli-Spieler nominiert sind, weil wir halt auch einfach so wenig Tore schießen im Moment. So, und Manolis Saliakas hat in Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt ein Tor geschossen, was wirklich sehenswert war. Und ich war dort. Ich war quasi direkt hinter ihm, habe gesagt, mach ihn jetzt so da oben rein, und hat das gemacht. Und das ist jetzt nominiert. Ich wünsche mir, dass alle Realitätsabgleichhörer jetzt auf sportschau.de gehen und für Manolis Saliakas abstimmen beim da muss man einen Catcher beantworten, also ne, du klickst,
ach so, jetzt kommt die NASA
Nummer 5, Name, Adresse und dann Sicherheitsfrage,
ne? Mädchenname und, der Mutter,
nee,
Mädchenname deiner Mutter,
nicht Account erstellen, sondern bist du ein Mensch, ne, und da muss ich nicht irgendwie markiere alle Felder, wo ein Fahrrad ist oder so, sondern nur eine Sicherheitsfrage: Welche Farbe hat die Sonne?
Wow. Das ist natürlich, welche Farbe hat die Sonne, wo, wenn wer sie beobachtet, von welcher
genau,
Position
aus? Genau, das ist schon mal eine gute Frage. Also mir war natürlich sofort klar, die erwarten, dass ich gelb angebe.
Okay.
So, habe ich aber nicht, sondern ich habe weiß angegeben, weil wenn ich in die Sonne schaue, ist es weiß. Also das gesamte Spektrum an Licht kommt da ja raus.
Genau.
Ja. So, also habe ich einen Screenshot gemacht, auf Mastodon geteilt, mihihi, die wollen, dass ich gelb schreibe, ich schreibe aber weiß, bin nicht weitergekommen. Nächste Frage war übrigens, welche Farbe hat Rasen? Ich wie so, Moment mal, also mein
braun.
Rasen hatte vor kurzem noch braun-weiß. Braun mit so ein paar Gänseblümchen, was ja gut zu St. Pauli passt. Aber wollten sie grün, habe ich dann grün gesagt, war auch richtig. So, die wollten gelb, haben weiß bekommen, war falsch. Und dann hat aber jemand auf Mastodon geschrieben, die richtige Antwort lautet grün und hat ein Video verlinkt. Schicke ich dir den Link. Mega gut. Eine Wissenschaftlerin aus Cambridge macht da so einen Videokanal. Hab vergessen, wie der heißt. Gucke ich gleich nochmal nach. Oder nee, kommt einfach in die Shownotes. Da schreibt sie, oder das ist ein Video, wo sie erklärt, alle denken, die Sonne ist gelb, stimmt gar nicht, sie ist weiß. Nee, stimmt auch nicht, sie ist grün. Und das ist irgendwie, dann erklärt sie mit Max Planck und Einstein und Quantisierung von Super. Licht und also 20 Minuten Video, Super. Wo sie erklärt, naja,
warum halt die Sonne grün ist. Das hat mal ein Mathematiklehrer mit uns gemacht in der 9. Klasse oder sowas. Sagt er, 1 und 1 ist nämlich gar nicht 2. Und hat dann fast, ich glaube, die gesamte Stunde lang erklärt, warum das so ist. Und der hatte halt recht, unter bestimmten Bedingungen ist es halt auch nicht 2, aber das, ich weiß nicht mehr, was das war, aber das war wirklich, da saß dann wirklich die ganze Klasse so, was geht hier ab? Der war eh cool, der hat es auch geschafft, uns glaubhaft zu versichern, dass er schweben könnte, wenn er sich nur hinreichend konzentriere. Aha. Und wir haben ihm
kann sich nur nicht konzentrieren, weil die Klasse so laut.
Wir haben ihm das geglaubt, so ein bisschen, so, ja, also. Warum, also der hat so einen seriösen Eindruck immer gemacht, aber, also es war schon ganz cool.
Sehr gut. Also grün allerdings stimmt das ja auch nicht ganz, weil der Farbeindruck entsteht ja durch die Summe aller, also der Hauptanteil ist grün tatsächlich, aber das kann man auch leicht sehen, wenn man Sonnenlicht durch so ein Prisma fallen lässt, irgendwie zur Mittagszeit, dann ist irgendwie der breiteste Streifen ist irgendwie grün. So, die anderen Farben kommen auch alle vor, der ganze Regenbogen ist ja da, grün ist am meisten. So, aber es kommt ja nicht gefiltert hier an, sondern es kommt ja als Summe hier an. Und das ist halt in der Summe, es ist eh weiß. Und ich meine, klar, wenn du mit der Kamera drauf hältst, dann ist eh einfach viel zu viel Licht.
Ja, aber je nachdem, wie tief die Sonne steht, ist sie halt auch rot.
Wenn sie an tief steht, dann fällt das Licht ja durch ganz viel Atmosphäre.
Ich weiß,
dann haben wir da diesen Dings. So.
Zurückweisungen. Was ich sagen wollte. NASA, also die schleifen so sehr die NASA. Und wollen halt vor allen Dingen, private Firmen dann übernehmen und sowas. Und am Ende, glaube ich, läuft alles darauf hinaus, dass
Elon Musk das nächste
Weltraumteleskop braucht. Dass Elon Musk alle Mittel dafür kriegt, seine vollkommen geistesgestörten Mars-Kolonialisierungsfantasien irgendwie umzusetzen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus.
Na klar, das Geld dafür bekommt er natürlich vom Staat.
Ja, es findet halt keine Wissenschaft mehr statt. Es
fließt nur nicht mehr an die NASA.
Also sowas wie James Webb ist halt ein reines Wissenschaftsprojekt und sowas wird es wahrscheinlich auf absehbare Zeit von der NASA nicht mehr geben, außer die Sachen, die jetzt noch laufen, zu Ende finanziert sind. Totale Katastrophe. Ich empfehle Douglas Rushkoff zu lesen. Ich tue es mir in die Shownotes, warte mal gerade. Douglas Rushkoff, der argumentiert in seinem Buch, ich habe vergessen, wie es heißt. Er argumentiert in seinem Buch Survival of the Richest, Untertitel, warum wir vor den Tech-Milliardären noch nicht einmal auf dem Mars sicher sind, argumentiert er, was diese Leute eigentlich wirklich vorhaben und was diese Mars-Kolonialisierungsidiotie eigentlich bedeutet, nämlich dass die Superreichen dieser Welt dich, mich, uns alle zurücklassen wollen. Und das argumentiert er sehr, sehr gut. Tolles Buch. Kommt in die Shownotes. Sind sowieso noch ein paar Bücher. Ich habe noch 2 Buchtipps. Und zwar, als du sagtest, naja, dass in den USA so ein Präsident überhaupt noch kommen kann. Diejenigen, die von Kurt Anderson Fantasyland gelesen haben, verblüfft das nicht. Das ist wirklich irre. Also das ist halt 500 Jahre halluzinatorische Geschichte der USA. So.
Moment mal, was habe ich gesagt?
Diese US-Regierung, dass da so bekloppte an der Regierung, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast. Jedenfalls habe ich mir sofort aufgeschrieben, Anderson, Fantasyland.
Ich habe nach der Wahl von diesem Nawrocki in Polen, habe ich gedacht, so, oh Gott, wie können die nur? Wie können die alle nur so? Und auch Trump ist, wie können sie nur? Aber wir haben Dobrindt in die Regierung gewählt.
Ja. Und ich hatte noch einen Buchtipp mir aufgeschrieben, während du geredet hattest eben. Und zwar von Thilo Baum, Immun gegen Unsinn. Ja. Ist ja das mit der Unwahrheit, ne? Was ist eine Lüge? Ja, ja. Woran erkennt man das?
Ja. Wie? Was ist eine Meinung, inklusive, was ist eine Wahrheitsbehauptung? Genau. Ist alles mit drin.
Genau, das ist echt ein super Buch dafür. Und das Interview, das ich mit ihm habe, war halt auch schön. Ich werde nie den Satz vergessen, wo er sagte, hast du schon mal irgendeine Verschwörungstheorie gehört, die sich nicht gegen den liberalen Westen richtet? Hm. Ups. Fand ich auch ganz geil. Ja, tue ich alles in die Shownotes, wer es sich kauft. Lässt Amazon bluten.
Apropos Dobrindt.
Apropos Dobrindt? Wo sind
wir denn hier? Lies doch mal die nächste.
Zurückweisungen. Mirsch, SPD, sieht durch Gerichtsentscheidung Spielräume eingeschränkt. Ja, ihr Dullis, jetzt spürt ihr mal die volle Härte des Rechtsstaats, ne? Aber sie halten sich ja nicht dran, ne? Dobrindt und Merz haben ja schon angekündigt, dass sie also Recht brechen werden. Also der Kanzler wird
Gerichtsentscheidung, Spielräume eingeschränkt. Das nennt sich Gesetze.
Ja,
das Gesetze ist schränken Spielräume. Und das ist auch gar kein Spiel übrigens. Also ich weiß nicht.
Ja gut, die Metaphern haben die alle sowieso nicht klar. Da hat jetzt letztens auch das wer war das, IHK-Chef oder irgendwie sowas in einem Interview im Deutschlandfunk, das ist bla 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 und das ist jetzt zwar gut, was sie da beschlossen haben mit diesem komischen Sofortprogramm, aber das würde nicht reichen, da müsste noch viel mehr kommen, um eine Schubumkehr einzuleiten. Und ich dachte, Digga, Schubumkehr ist zum Bremsen, du Vollidiot. Das ist doch, was sind die mit für Metaphern? Und irgendwer schrieb dann auch auf Mastodon, ja, und noch eine schöne Metapher, die sie auch immer falsch nehmen, ist durchstarten. Ne? Mhm. Durchstarten macht man, weil die Landung nicht geklappt hat.
Ja.
So, und das ist ganz furchtbar.
Also, hast du mal gehabt, durchstarten?
Hm?
Hast du es mal gehabt, durchstarten?
Nee, das hatte ich noch nie.
Ich habe das einmal gehabt, da wollten wir, oder war das? Zumindest war ich darauf vorbereitet, dass wir durchstarten, weil ich nach, wie heißt diese Insel, die zu Portugal gehört, wo dieser Fußballer herkommt? Im Atlantik.
Azoren.
Nee. Ihr sagt doch mal, ganz weit weg. Madeira. So, in Madeira gibt es einen Flughafen in Funchal, Hauptstadt, und der liegt irgendwie so. Also Madeira ist irgendwie relativ viel Berg und null Küste, also null Strand. Und der Flughafen liegt halt an so einem Hang direkt irgendwie unten am Meer. Mhm. Und da sind fast immer äußerst schwierige Windbedingungen, dort zu landen. Ich hatte auch einen Kumpel, der ist ganz viel mit diesem Microsoft Flugsimulator rumgeflogen. Und er meinte, dahin fliegen ist lustig, weil das halt die schwierigste Landung ist. Und als ich dann da in Urlaub hingefahren bin, meinte er, Alter, pass gut auf, weil da wird am häufigsten durchgestartet. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, das war 1999 oder 2000 war ich für zwei Wochen auf Madeira. Übrigens super geile Insel.
Glaube ich, also diese ganzen Überseegebiete, die europäische Länder da so haben, da habe ich unheimlich.
Madeira liegt halt mitten im Golfstrom und hat halt im Sommer eine Durchschnittstemperatur von 23 Grad und im Winter von 21 Grad. Das heißt, geil, da ist das ganze Jahr über Frühling.
Ich verkaufe meine Wohnung, ich hau ab.
Es ist also I could live here. Absolut. Und dann absolut geile Wanderwege. Oh, ich möchte da hin.
Naja, das klingt jetzt wirklich gut.
Übernächstes Jahr. So, und aber hinfliegen ist halt schwierig, weil da wird gerne mal durchgestartet. Und da wird einem sehr schlecht bei.
Aber ja, du kannst ja dann da, wenn du da, brauchst du ja nicht, kannst du ja einmal kotzen und dann bleibst du zu Hause, musst du ja nie wieder.
Sag nochmal eben, findet der Mirsch jetzt Gesetze doof oder Regierung doof oder?
Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht so hundertprozentig verstanden, was diese Bundesregierung macht. Also ich bin mir einigermaßen sicher, dass der CDU-CSU-Teil der Bundesregierung gerade so versucht, so ein bisschen so ein Trump-Playbook zu machen, aber halt nicht so heftig, wie es in den USA ist oder wie es auch in Ungarn ist, aber trotzdem versucht, den Rechtsstaat, den liberalen Staat, zumindest
nicht
zu attackieren, sagte, ne? Aber ja, also ich glaube, dass die CDU da tatsächlich Übles im Schilde führt. Und mein Verdacht ist, dass die SPD, also die SPD ist einfach, die Rechten haben die SPD übernommen. Ich glaube, die SPD ist der Steigbügelhalter geworden. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ich würde mir da noch nicht ein abschließendes Urteil erlauben wollen über die SPD.
Ich glaube ja.
Das ist auch so geil, wie dieses Zitat von ihm. Möglicherweise werde dadurch die Handlungsfähigkeit der Regierung eingeschränkt. Er halte ein pauschales Zurückweisen nicht mehr für möglich. Ja, Digga, hättest du auch vorher wissen können. Hättest du mal Leute fragen müssen, die damit auskennen. Haben die euch alle gesagt.
Also warum hat das vorher für Möglichkeiten? Ich glaube ja, die Union hat im Wesentlichen zwei politische Gegner. Die SPD ist halt kein politischer Gegner. Die kann halt nicht werden, wie man sie benutzen will.
Fifi, ja.
So, und ich habe das heute gerade wieder geschrieben auf Mastodon und Blue Sky, dass ich mich echt wundere, wenn die CDU wirklich gegen die AfD kämpfen wollen würde, dann könnte sie das genauso machen, wie sie gegen die Grünen gekämpft hat, weil das war ja offensichtlich sehr erfolgreich.
Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Natürlich wollen die nicht. Die CDU, die AfD, die CDU, CSU, die sind auf die AfD angewiesen.
Und vor den Grünen hatten sie wirklich Angst, deswegen musste die weg, oder was? Also das.
Nö, das ist Identitätspolitik. Also das ist ja noch nicht mal ein richtiger politischer Gegner, weil die Grünen einfach viel zu klein, viel zu schwach sind, vor allen Dingen mit dem Rechtsruck der Grünen. Also die sind ja auch ein Stück nach rechts gerückt und unter Habeck. Die sind jetzt nicht so der große politische Gegner gewesen. Die wären ein guter Partner gewesen, aber das ist mit der SPD halt einfach. Die SPD ist genauso stark wie die Grünen, roundabout. Und viel besser kontrollierbar, weil die SPD nickt alles ab, was die CDU haben will. Hauptsache, ja, es gibt ein paar Brösel. Ein paar Brösel für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann ist die SPD schon ruhig. Das, was die CDU mit den Grünen gemacht hat, das war pure Identitätspolitik. Also damit haben sie versucht und waren wenig erfolgreich. Damit haben sie halt versucht, so den einen Sündenbock, also diese Sündenbock-Erzählung, die ja von der extremen Rechten sehr erfolgreich angewandt wird, diese Sündenbock-Erzählung für sich irgendwie fruchtbar zu machen. Hat aber nicht geklappt, also weil es war ja auch ein dramatisch schlechtes Wahlergebnis, was sie da hatten. Ne?
Die CDU hat schlecht abgeschnitten, aber die Grünen ja noch schlechter. Also das, ja.
Ja, ich meine, also die CDU tritt
ich glaube, die Strategie, die die CDU gegen die Grünen geführt haben, mit irgendwie Verleumdung und mit Hassüberkippen, ja, und so, dass das halt sehr erfolgreich war.
Nö. Meinst du aber, die haben ja noch nicht mal 30% gehabt, oder? Wie viel hatte die CDU?
Die CDU hat dadurch nicht gewonnen, aber die Grünen haben halt verloren.
Ach so rum meinst du? Ja, okay, das kann gut sein, ja. Ja.
Also natürlich auch gar nicht so viel, weil also die Grünen haben ja am wenigsten verloren von den drei Regierungsparteien. Aber ich glaube, im Vergleich zum Potenzial, ich glaube, die Grünen haben ein deutlich größeres Potenzial eigentlich, als das, was sie da im Moment in den Umfragen haben und auch was sie bei der Bundestagswahl bekommen haben. Und da ist sie halt weit hinter zurück. So, ne? Ja. Also die haben einen
Kanzler. Was natürlich auch super funktioniert hat, ist, die Grünen haben ein bisschen was verloren und alle, die vielleicht noch SPD gewählt hätten, haben vielleicht auch Schiss gekriegt, dass die SPD mit den Grünen nochmal regiert und haben darum lieber CDU gewählt, weil die ist von der SPD so sehr nicht zu unterscheiden. Schon, ja.
Vielleicht. Bäh. Alles nicht schön. Niederlande, nach Bruch der Koalition soll es Neuwahlen geben.
Geil
mitgekriegt.
Ja, hier Betonfrisur Wilders hat doch irgendwie so einen 5-Punkte, 10-Punkte-Plan für mehr Ausländer raus vorgelegt und dann ist irgendwann Aufruhr und dann ist Wilders aus der Regierung raus und ohne Wilders keine Regierung. Ach,
aha,
das alles. Ukraine-Krieg.
Sowas passiert, wenn man mit Faschisten koaliert?
Das ist komisch, ne?
Komisch.
Ukraine-Krieg. Geheimdienst SBU meldet Angriff auf Krimbrücke. Ja, ein bisschen wenig Sprengstoff, die steht noch. Außerdem ist es nicht die Krimbrücke, sondern die Brücke von Kertsch. Aber gut.
Kertsch. Zwischen der Krim und Russland.
Genau. War das, war das eine krasse Aktion mit den Drohnen?
Ja, das ist ja wirklich wie aus dem Film.
Wahnsinn, Gott, oder? Also, Wahnsinn. Und ich habe echt gedacht, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für Kriege in der Zukunft? Du kannst halt beliebig irgendwie, weißt du, diese ganzen geparkten Campingbusse in unseren Städten. Ja? Wer sagt denn, dass da nicht 5 Drohnen drin sind? Oder die Dinge einfach explodieren? Oder. Das ist, ich mag da gar nicht länger drüber nachdenken, was dieser Stunt für Implikationen für alles in der Zukunft hat. Wie sieht eigentlich der Soldat der Zukunft? Wie sieht der Krieg der Zukunft? Klar, du kannst es nach Adolf Hitler Russen-Style machen und zivile Infrastruktur einfach kurz und klein ballern. Aber wenn du dich auf militärische Ziele beschränkst, wie ist der Soldat der Zukunft ausgerüstet? Hat der einen Rucksack mit Drohnen dabei und so? Völlig irre, was ich. Ich bin nur am Nachdenken. Nach diesem Stunt bin ich echt die ganze Zeit am Denken so, boah. Furchtbar, ey. Ich hätte gerne noch 20 Jahre meine Ruhe gehabt.
Dabei sind wir längst im Krieg.
Ja.
Wo auch Krieg ist, Gazastreifen. Mhm. Erneut Beschuss von Verteilstationen. Rotes Kreuz bestätigt 27 Tote.
Das ist der.
Es wird immer schlimmer. Es ist.
Ich stehe eigentlich fest an der Seite Israels. Ich kann das nicht mehr rechtfertigen, dass ich das tue. Und ich habe echt lange zugeguckt und lange gedacht: Okay, ihr führt gerade Krieg. So sieht Krieg aus. Ja, so sieht Krieg halt aus. Aber was ist eigentlich euer Kriegsziel? Die Hamas. Wir wollen die Hamas ausschalten. Das schafft ihr doch sowieso nicht. Und vor allen Dingen nicht so. Wenn du da Hunderte und Tausende einfach mehr oder weniger massakrierst und denen die Lebensgrundlage wegbombst. Diese Bilder aus Gaza, das sieht aus wie ein nicht aufgeräumter Parkplatz da.
Ja.
Das ist unglaublich.
Also das Wort Parkplatzen hast du ja schon vor Monaten benutzt.
Ja. Aber das ist irgendwie. der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Und bis zum gewissen Grade konnte ich halt mitgehen und sagen, okay, ihr haut volle Möhre drauf, in der Hoffnung, dass dann ein für alle Mal Schluss ist. Aber ihr müsst doch selber sehen, dass es nicht funktioniert. Außer ihr schaltet vielleicht noch den Iran aus und ihr schaltet vielleicht noch die Houthi aus und wer euch da noch irgendwie nicht wohlgesonnen ist. Aber das ist ja völlig illusorisch.
Ja, man wünscht sich, Israel hätte nicht so eine rechtspopulistische Regierung gewählt.
Rechtspopulistisch ist gut, das sind Rechtsextreme. Und das bisschen Hoffnung, was ich habe, ist, dass es auch noch eine israelische Zivilgesellschaft gibt, die nicht einverstanden ist damit. Die ist halt nur im Moment nicht stark genug. Aber sie ist vorhanden und sie ist sichtbar. Das finde ich wichtig. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht im Südosten abziehende Gewitter, im Südwesten aufkommender teils gewittriger Regen, sonst teils gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 4. Juni, Juno 2025, vielerorts starke Regen und Gewitter. Ich kann also wieder nicht mit dem Roller rumfahren. Im Süden und Südosten anfangs noch aufgelockert, im Süden und Südosten anfangs noch aufgelockert, bewölkt und trocken. Im Nordwesten und Norden nur vereinzelt Regen bei 19 bis 30 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer. Aus unserer Wetterzentrale.
Tag. Freier Mitarbeiter Dr. Tobias Bayer.
Freier Mitarbeiter in unserer Wetterzentrale. Ist doch mal so geil. Es meldet sich Tobias Bayer aus dem Verkehrsmeldezentrum. Der Typ, der vorm Computer sitzt, auf dem die Verkehrslage einläuft. Ich denke so, Leute, bei einem Privatsender hier in Berlin, da gibt es so einen, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, vor Jahren ist ein Typ mit einem Wasserflugzeug rumgeflogen und hat so aus dem Wasserflugzeug, ja, dann eben mit diesem, ne, die haben dann auch immer so dynamische Mikrofone, so, die klingen dann ja immer so. Ja, aus dem Adlergestell ist es mit 15 Minuten rechnen und so, da brennt ein grüner LKW und so. Und dieses Flugzeuggeräusch. Und
es sieht ein Zoom auf dem kahlen Asten.
Dieses Flugzeuggeräusch haben sie als Soundbett drunter gelegt, selbst wenn nachts Verkehrsfunk war. Willkommen in der Demokratie der professionellen Hörfunkproduktion.
Und wir fragen uns, warum sie es nicht hinkriegen. Ach, na gut.
Wie waren denn jetzt eigentlich die weiteren Aussichten, Herr Doktor?
Am Donnerstag gebietsweise Regen, teils schauerartig verstärkt 17 bis 23 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Nächste Sendung kommt Tobias wieder stärker zu Wort. Nichts für ungut. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ich glaube, ich habe das größere Thema gesetzt heute.
Ich habe die ganze Zeit gelabert, weil ich das einfach
nicht... Ich habe dich auch gefragt.
Es muss
alles
so
gut.
Raus.
Alles gut.
Der Hass muss
übrigens,
raus.
Was? Bei uns regnet es morgen nicht.
Toll.
Also erst abends und
kauf dir doch einen Elektroroller und fahr damit rum.
Darf ich nicht, weil ich keinen Motorradführerschein habe.
Mach doch einen. Guck mal, Tobi. Der Führerschein 192b heißt er, glaube ich.
Ja, der gilt aber nur in Deutschland.
Ja, ist doch geil.
Oder kann willst ich in du jetzt
mit deinem
so
Elektroroller mit
50
Kilometer
Reichweite? Aber wenn ich dann in Italien bin, um mir Rasierschaum zu kaufen,
ja,
kann ich dann nicht mit dem Roller rumfahren.
Also, nee,
aber
würde ich
ja genau dort wollen.
Aber du miete dir doch da ein Cabrio.
Ich könnte es, aber ich darf es halt nicht. Stimmt.
Du könntest halt fragen.
Cabrio? Ich weiß nicht, ich finde Cabrio eigentlich gar nicht so verlockend. Ich weiß nicht,
wir waren auf Elba, haben wir uns einen Tag ein Fiat 500 Cabrio gemietet und das war Träumchen.
Sag mal, Leute, die Cabrio fahren, haben die eigentlich auch kein Dach auf ihrer Wohnung oder haben die so Zelte, wo nur so, was eher so ein Windschutz ist, aber oben offen?
You're entering a world of pain.
Entschuldigung.
A world of pain. Also, natürlich nicht. Denn ein Cabriolet ist...
Ach, ich wollte gar keine Antwort.
Ach so.
Gut. Ich wollte nur provozieren.
A world of pain. Market zero. Tschüss, Tobi.
Tschüss, Holgi. Tschüss, danke, Leute, für die Aufmerksamkeit.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals